Haben Sie noch einen Tisch frei? Da vorne vielleicht? Aber gern. Ja, super. Dann können wir ja loslegen. Mit Tisch für drei, der genussverliebte Podcast von Chefs Kulinar. Moin, Ulf hier. Und jetzt geht's wieder los mit einer neuen Begegnung hier am Tisch für drei, dem genussverliebten Podcast von Chefs Kulinar.
Genau. Und wir haben einen großartigen Gast bei uns. Ich freue mich sehr auf die nächste Stunde und sag mal herzlich willkommen, liebe Katharina Darris.
Vielen, vielen Dank, lieber Andreas. Danke, lieber Ulf.
Für euch da draußen ganz kurz zur Einordnung. Katharina ist die neue Geschäftsführerin von Fairjob Hotels und sie hat eine Riesenaufgabe. Denn es geht um nichts weniger, als dass eine gute Unternehmenskultur und ein fairer Umgang in der Hotellerie endlich überall Standard werden. Das der schönsten Branche der Welt, die Leute nicht mehr davonlaufen, sondern gern zur Arbeit gehen und begeistert davon sind, dass man ihnen mit Vertrauen begegnet, mit Ehrlichkeit und Respekt. Wie man das macht, das klären wir nach der Werbung. Jetzt wird es Zeit, diesem Podcast noch etwas Würze zu verleihen, liebe Leute. Würze, klar, das ist Wieberg. Denn Wieberg bringt seit 50 Jahren mehr Geschmack und mehr Genuss in die Gastronomie. Wie kaum eine andere Marke steht Wieberg für innovative Neuheiten, hochwertige Mischungen und für Produkte, die eben Küchenprofis die Arbeit wirklich erleichtern. Und Wieberg bringt jetzt zwei neue Produkte heraus. Aioli-Soße sowie Avocado in Bowl. Bei der neuen Aioli-Soße bildet natürlich Knoblauch die geschmacklich kräftige Basis, perfekt abgerundet durch eine erfrischende Säurenote. Für die unwiderstehlich cremige Konsistenz sorgt hochwertiges extra natives Olivenöl aus dem sonnigen Andalusien. Avocado and Bowl ist das zweite facettenreiche Neuprodukt von Wieberg. Diese Würzmischung punktet mit fruchtig-frischem Temperament. Sie verfeinert Avocados in sämtlichen Formen und gibt Bowls den letzten Schliff beim Finishen. Der neue Wieberg Allrounder schmeckt aber nicht nur phänomenal gut, er setzt auch dekorative Akzente. Mein Tipp? Holt euch auch den Wieberg Newsletter. Er bietet kreative Inspirationen und spannende Geschichten. Jetzt anmelden unter www.wieberg.eu/newsletter. Ach, und noch was, jetzt habe ich es fast vergessen. Wieberg hat die Etiketten der Wieberg Gourmet-Soßen durch ein neues, modernes Design wunderbar aufgefrischt. Das Soßensortiment erstrahlt nun in einem neuen, einheitlichen Erscheinungsbild und kann sich echt sehen lassen.
Katharina, der Ulf hat dich gerade schon schön vorgestellt. Aber du weißt, wir wollen mehr wissen von dir. Und dafür gibt es bei uns die sogenannte Kennenlernrunde 2.0. Schnelle Fragen, schnelle Antworten. Bist du bereit?
Alles klar, lass mal probieren. Ich bin gespannt.
Ich habe hier echt eine Frage erwischt, aber gut, ich versuch's. Katharina, was und wo war die schönste Nacht deines Lebens? Das ist ernst gemeint.
Das ist jetzt richtig persönlich.
Ja.
So jung bin ich ja auch nicht mehr. Wahrscheinlich hatte ich sehr viele, sehr schöne Nächte, an die ich mich teilweise auch gar nicht mehr richtig erinnere. Ich
denke, 29 bist du,
meine Studienzeit in der Schweiz zum Beispiel, wo wir natürlich viel gefeiert haben. Oder auch die ersten Jahre in Peking. Also es gab sehr viele tolle Nächte. Ich würde jetzt mal sagen, eine, die mir spontan einfällt, ist einer meiner Hochzeits-Anniversaries, Wedding-Anniversaries, die wir im Savas in Hongkong gefeiert haben. Ich weiß nicht, ob ihr das Savas kennt. SAVVA, eine ganz tolle Dachterrasse mitten in Central in Hongkong. Und du überblickst so dieses alte Bankenquartier. Und es ist einfach irgendwie ein großartiger Ort. Natürlich viel Kolonialgeschichte, viel Handelsgeschichte. Und du bist da dann so im Zentrum bei toller Live-Musik unterm freien Himmel. Und das daran erinnere ich mich sehr gerne zurück, weil es für mich keinen wirklich vergleichbaren Ort gibt, würde ich sagen.
Spannende Erfahrung, ne? Wahnsinn. Und Ulf, manchmal hat die Redaktion ja auch tatsächlich echt schräge Ideen für direkt die erste Frage, um nach Hotelerlebnissen zu fragen. Aber gut, hier
das
kommt
mir,
dann.
Das war mir auch ein bisschen unangenehm, aber nun gut. Ich finde, wir haben eine sehr gute Antwort bekommen. Vielleicht nicht ganz so kurz wie erhofft, aber dafür extrem. Ich hätte sofort Bilder im Kopf.
Man will jetzt eigentlich zurückfragen. Eigentlich möchte ich jetzt ja wissen, was eure schönste Nacht war.
Machen, aber wir machen einfach
Ach, komm,
direkt
wir machen
weiter.
Das, Andreas. Komm. Einmal müssen wir auch so Gentleman sind wir. Was war deine schönste Nacht, Andreas?
Die schönste Nacht. Also ich durfte tatsächlich mal im Hotel Adlon übernachten zum Eurovision Song Contest Finale, als Lena Meyer-Landrut
gewonnen
hat. Ach, das ist
auch die einzige, die man auch
genau
kennt, oder?
An dem Tag durfte ich an diesem Samstag in einem wunderschönen Zimmer im Hotel Adlon übernachten.
Das ist jetzt der Unterschied zwischen Andreas und Matthias, der früher den Podcast gemacht hätte, weil Matthias hätte sich an Nicole erinnert und hätte gesagt, ich habe das genau das gleiche erlebt mit ein bisschen Frieden. Aber du merkst, Andreas ist die Next Generation, ja, da sieht es so aus.
Genau.
Und ich mach's kurz. In der Tat, schönste Nacht war der beeindruckende Sieg gegen Barcelona, Halbfinale Champions League auf dem Weg zum Champions League Triumph in Lissabon. mit meinem besten Kumpel Kai auf der Terrasse. Das Spiel sehr war schön. So schön. Ich glaube, 8-1 ging es aus. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber wir haben gut gefeiert. Und das Spiel war so schön. Wir haben es gleich noch ein zweites Mal geschaut in der gleichen Nacht. Dann gleich die Wiederholung nochmal geschaut.
Und war es das zweite Mal auch so gut?
Ja, und wir haben im Grunde 16-2 gewonnen gegen Barcelona. Also das ist, oder vielleicht auch 16-4, ich weiß es nicht. Aber es war großartig.
Ich finde es ja auch mal so schön, wie wir alle immer Barcelona sagen.
Ne? Ist
Barcelona.
Falsch, ne?
Sagt man nicht so Barcelona?
Barcelona?
Barcelona. Barcelona.
Mit würde ich jetzt mal denken.
Barcelona.
Ich kann aber auch kein Spanisch. Das wäre jetzt auch nur.
Das kann ich auch nicht. Okay, so, aber jetzt, wir wollten euch zur zweiten Frage kommen, haben schon 5 Minuten verballert, aber es ist ja auch.
Macht ja nichts.
Egal.
Aber ich habe noch eine indiskrete Frage. Wie kommt man dazu, bei einer Arbeitgeberinitiative Geschäftsführerin zu werden, anstatt irgendwo auf der Welt ein wunderschönes Hotel zu leiten?
Das ist wirklich eine gute Frage. Und tatsächlich haben mein Mann und ich, mein Mann ist ja ebenfalls Hotelier, uns oft diese Frage gestellt und überlegt, wie wir dazu kommen würden, gemeinsam ein Haus als Eigentümer zu führen. Aber leider haben wir nicht ein Haus in der Familie, wie das ja auch oft in der Hotellerie der Fall ist, zumindest hier in Deutschland, dass du diese wunderbaren Traditionsbetriebe hast, die dann irgendwie in die nächste Generation überführt werden. Und ich glaube, dann hatten wir immer Sorge vor den sehr hohen Investitionen, die du tätigen musst. Da sind wir dann vielleicht nicht mutig genug gewesen. Und dann waren es natürlich auch so ein bisschen persönliche Ereignisse, die mich da total geprägt haben. Also ich war ja selber beim Sales und Marketing unterwegs, bin dann ausgeschieden bei Ritz-Carlton, als ich meine Kinder bekommen habe, weil ich einfach natürlich auch flexibleres Arbeiten gesucht habe und habe mich selbstständig gemacht. Und wenn du dich selbstständig machst, überlegst du ja, was kannst du eigentlich? Und denkst vor allem sowieso immer erstmal, dass du gar nichts kannst, nichts verkaufen kannst und auch nichts anzubieten hast. Also ich glaube, das geht vielen Frauen vielleicht so, wenn sie sich versuchen, selbstständig zu machen. Und habe erstmal mit Sales und Marketing angefangen, weil ich ja immer im Sales war und auch verstanden habe, dass es ganz viele Leute nicht verkaufen können. Und habe dann aber gemerkt, dass das Eigentliche, was mich geprägt hat in meinem Arbeitsleben, das Thema Unternehmenskultur war. Weil ich selber auch mal nicht so gute Erfahrungen gemacht habe in einigen Häusern, was diesen Bereich angeht. Und dann ein wahnsinnig positives Beispiel erlebt habe bei Ritz-Carlton in Toronto. Und das wirklich so befähigend war, in dieser Arbeitsumgebung zu arbeiten. Also für mich persönlich, das hat einfach irre viel Spaß gemacht. Es war ein total konfliktfreies Arbeiten, jahrelang. Und das im Sales und Marketing, was auch nicht immer gegeben ist, weil du auch irgendwie Territorien hast und Umsatzziele und alles Mögliche. Und ein so toller Umgang, dass es auch auf die Gäste übergeschwappt ist. Also die haben das total gemerkt. Ich wurde immer wieder darauf angesprochen. Ich habe ja den Maisbereich betreut. Und die dann immer sagt, Mensch, sag mal, wie macht ihr das denn hier? Und könnt ihr nicht mal, Katharina, kannst du nicht mal bei meiner Teamveranstaltung 10 Minuten über euren Service reden und was, wie ihr eigentlich so das im Back of House lebt und so. Und insofern wurde mir dann irgendwie klar, oder insofern, ich sag mal, dieses Thema Unternehmenskultur wurde zu meinem Herzensthema. Und das floss dann natürlich in meiner Selbstständigkeit auch immer in meine Workshops ein, weil ich es als Grundlage von allem sehe eigentlich, egal was du machst. Und dann war es für mich natürlich eine leichte Entscheidung, mich bei Fairjob Hotels zu bewerben.
Wenn ich meine Hausaufgaben richtig gemacht habe, dann bist du seit 3 Jahren zurück in Deutschland. Ich würde gern wissen, A, warum? Und B, ist so, wie du erwartet hast? Weil du warst ja auf der ganzen Welt unterwegs letztendlich, oder?
Ja, also es gibt noch ein paar Bereiche, die mich noch sehr reizen würden. Die Welt ist ja doch sehr groß, aber du hast recht. Es hatte natürlich so ein paar persönliche Verstrickungen auch. Und das war während Covid, wir lebten in Hongkong. Und ich muss sagen, Corona in Hongkong zu erleben, war, glaube ich, schon nochmal was anderes als in Deutschland, weil immer so diese Gefahr über dir schwebte, dass vielleicht auch deine Kinder von dir getrennt werden können und ins Krankenhaus kommen, in eine Quarantäne kommen, ohne dass du zu den Kindern kannst und solche Geschichten. Das war für uns natürlich ein unschöner Gedanke. Und da wir natürlich beide in der Hotellerie waren, war auch das natürlich auch ausschlaggebend. Mein Mann war damals im Head Office von Shangri-La und die haben sich auch ein bisschen verkleinert, weil die natürlich total der Umsatz wegbrach. Und die haben ihm aber ein ganz tolles Angebot gemacht, eigentlich ein Haus zu führen in Shanghai. Aber wie das so ist, also erstens hatten wir schon mal in Shanghai gelebt und zweitens wolltest du auch während Covid nicht nach Mainland China. Das war natürlich so ein Tabu, so ein bisschen. Da wird es nicht besser, wenn du von Hongkong nach Shanghai gehst während Covid. Und da haben wir uns so ein bisschen in Ruck gegeben und haben gedacht, weißt du was, das mit Deutschland, das machen wir jetzt mal. Denn als wir uns kennenlernten, haben wir immer gesagt, wir wollen einmal zusammen in Kanada leben und einmal zusammen in Deutschland.
Dein Mann ist kein Deutscher, sondern Kanadier, glaube ich. Ne? Deswegen
richtig.
Auch Darius.
Richtig.
Und du hast aber auch wahrscheinlich dann, wie es eben drüben über einem großen Teich üblich ist, 1, 2 Vornamen. Das heißt, eigentlich heißt du wahrscheinlich Katharina A. Darius oder C. Darius oder sowas, weil das ja, wie wir seit Carsten K. Rath wissen, deutlich mehr Gehalt gibt als anders.
Ja, tatsächlich sollte ich das jetzt mal umsetzen. Also ich heiße dann ab jetzt Katharina M. G. Darius. Bitteschön. Gibt es dann auch noch mehr Gehalt, hoffe ich?
30% dann, oder?
Ja, das
also 15% fürs Mittelinitial, 30, wenn man 2 hat.
Ich suche mir direkt 3 Buchstaben aus.
kannst du nicht, was willst du denn nehmen? Andreas GEZ Möcker oder sowas?
Andreas XYZ Möcker.
Aber ganz ehrlich, das sind ja Vereinsgelder, ne? Das würde ich jetzt nicht machen. Ich will ja meine Vereinsgelder möglichst so einsetzen, dass meine Partnerbetriebe richtig viel davon haben.
Und eigentlich wollten wir ja wissen, was für einen Background denn dein Mann hat. Daris ist Kanadier.
Ist ein Name aus Quebec. Und da er aber in Ottawa aufgewachsen ist und mit einer amerikanisch-kanadischen Mutter, die teilweise auch in New York aufgewachsen ist, wird der Name Daris ausgesprochen in seiner Familie.
Und wie fühlt sich dein Mann in Deutschland oder ist er schon wieder on the road?
Also, das ist auch eine große Frage. Dazu kann ich gar nicht kurz antworten.
Du hast 10 Sekunden, ist kein Problem.
Das waren natürlich schon ein paar Sachen, die uns auch überrascht haben oder die vielleicht nicht so einfach waren, wie sie uns vorgestellt haben. Also, ich sag mal, der Ort, in dem wir jetzt wohnen, dieses Lüneburger Heide, das war für uns mal ein wahnsinniger positiver Ort. Wenn du da mit 3 kleinen Kindern hinziehst, das passt natürlich auch zur Lebensphase, ne? Also, Wohnort ist für mich auch immer ganz stark eine Frage der Lebensphase.
Ich glaube auch, die Lüneburger Heide ist der einzige Ort in Deutschland, wo es genauso ruhig und ländlich und dünn besiedelt ist wie in Kanada.
Wahrscheinlich. Wobei er natürlich aus Ottawa kommt. Also auch in Kanada, okay, ne, ist natürlich. Und in Deutschland darfst du nicht unterschätzen, haben wir eine irre gute Infrastruktur. Wenn du in Kanada aus Land fährst, bist du ja wirklich auf dem Land und brauchst 6 Stunden bis zur nächsten Tankstelle teilweise. Und das ist natürlich hier schon anders. Also er hat sich einerseits im Privaten sehr gut eingelebt. Er fühlt sich unheimlich wohl. Sehr viele nette Leute kennengelernt. Ich habe auch viele gute alte Freunde hier. Im Beruflichen allerdings hat es ihn wieder nach Paris gezogen, so dass er jetzt zwischen der Lüneburger Heide und Paris hin und her pendelt und er ist jetzt bei Accor und ist wieder in einem großen Hotelunternehmen, weil er doch diese Internationalität in diesem großen Corporate Environment so ein bisschen vermisst hat. Und da ist natürlich auch, das muss man auch mal im Vergleich sagen, die deutsche Hotellerie ganz anders aufgestellt als die internationale, die ja wesentlich kettenlastiger ist. Was ich aber auch an der deutschen Hotellerie sehr schätze. Man kann ja alles mal von 2 Seiten betrachten.
Ich möchte jetzt mal gerne zurückkommen zu Fair Job Hotels. Wie war dein Vorstellungsgespräch bei den Fair Job Hotels, liebe Katharina? Oder gibt's so etwas wie ein Vorstellungsgespräch in deiner Welt gar nicht mehr, weil das so oldschool, so 90er ist?
Also, dass es oldschool und 90er ist, das habe ich dann festgestellt, als ich schon bei Fair Job Hotels war und angefangen habe, mit den HR-Lern zu sprechen, weil ja da tatsächlich die Hürden so krass abgebaut werden. Und mein Vorstellungsgespräch war sehr, sehr nett. Also als ich zum ersten Mal mit Alexander Eisenbeil sprach, war er, glaube ich, im Auto. Ich rief ihn auf seinem Handy an. Er hatte mir seine Nummer vorher geschickt. Ich saß in Deauville am Strand in meinem VW Bulli und die Familie war am Strand und ich habe mich im Urlaub da kurz verabschiedet. War natürlich ein bisschen nervös, wie man so ist und hatte natürlich nur eine Außensicht auf Fair Job Hotels. Und ich wollte erstmal so ein bisschen verstehen von Alexander Eisenbeil, ob diese Außensicht, die ich vom Verein hatte, mit der Innensicht und dem, was der Verein vor sich hat, so ein bisschen übereinstimmt. Und das war ein sehr nettes Gespräch. Er hat mich aber erst fast ein bisschen verunsichert, weil er sagte, was wollen Sie, Sie sind schon selbstständig, Sie haben Ihr eigenes Unternehmen, was wollen Sie jetzt bei Fair Job Hotels, wollen Sie sich jetzt wirklich an den Messestand stellen? So. Und da habe ich natürlich erst nochmal drüber nachgedacht und dachte, Mensch, also das hatte ich jetzt noch gar nicht gesehen. Aber dann habe ich das natürlich für mich beantwortet und ja, ich möchte auch gerne am Messestand stehen, weil ich die Aufgabe großartig finde. Und dann ging das natürlich weiter in einem Teams-Call mit dem ganzen Vorstand. Dann habe ich Alex Obertop hier im Side Design Hotel live getroffen und so nahm das Ganze dann seinen Lauf.
Dann hattest du ja wirklich interessanten Persönlichkeiten auch aus der Hotellerie, deine Vorstellungsgespräche, die Gründer mit von den Fair Job Hotels.
Richtig.
Spannend. Wie ist das bei Fair Job? Gibt es einen Obstkorb als Goodie für Mitarbeiter? Oder?
Nee, aber weißt du, was es gab? Und das fand ich wirklich cool. Die haben mir an dem Tag, an dem ich meinen Vertrag unterschrieben habe, haben sie mir über WhatsApp ein Video geschickt, das sie natürlich vorbereitet hatten, wo jeder vom Vorstand so in die Kamera sprach und sagte, Mensch, Katharina, wir freuen uns so, dass du jetzt bei uns bist.
Das ist sehr cool.
Ist das nicht cool?
Das ist echt cool.
Weißt du, warum das so cool ist? Du hast plötzlich was auf deinem Handy, du bist natürlich aufgeregt, dass du einen neuen Vertrag unterschrieben hast, dann schickst du es an deine Mutter, an deine Schwester, an deine beste Freundin oder ähnliches und alle haben gesagt, sowas habe ich noch nie gesehen.
Und war das jetzt wirklich direkt für dich gemacht, TaylorMade, ja, oder war das von einer KI eingesetzt, sodass man das gleiche Video
mit
Katharina, mit, weiß ich nicht, Helena, Inka oder wem auch immer machen könnte?
Nein, das hatten die wirklich selber gedreht und selber geschnitten. Da gibt's, cool, sind wir auch im Personellen, sage ich mal, sehr, ja, nicht sehr dick aufgestellt. Also da ist schon alles sehr hands-on und ja, das war einfach wahnsinnig nett. Das ist natürlich, Geste, weißt du, die Geste schön. Und das, ja, sind natürlich auch mal diese emotionalen Themen, die, glaube ich, eine Riesenrolle spielen im Bereich, ja, auch Mitarbeiterbindung und Identifikation mit dem Unternehmen. Wenn du so einen Moment hinbekommst, so einen Wow-Moment, nicht nur mit dem Gast, sondern eben auch mit dem Mitarbeiter, dann hast du schon einen sehr guten Start meistens.
Okay. Ich finde, es wird schon ganz schön fachlich und wir kommen natürlich nachher noch sehr auf fachliche Themen, Fairjob Hotels, Unternehmenskultur, solche Dinge. Ich würde aber gerne dir so ein bisschen persönlich noch auf den Zahn fühlen. Dafür haben wir ja unsere indiskreten Fragen gleich am Anfang.
Noch mehr.
Zwei habe ich noch, genau. Erste Frage, kannst du kochen?
Ja, ich würde sagen, also nicht so gut wie meine Mutter, aber ich kann ein bisschen kochen.
Und machst du dein Bett morgens selbst oder warst du so lange in der Hotellerie, dass Housekeeping und Roomservice für dich inzwischen einfach dazugehören?
Ich mache mein Bett selbst. Das ist aber nur meinem Mann zu schulden, weil der so wahnsinnig ordentlich ist.
Ich dachte, du sagst, weil der in Paris ist und es nicht mehr machen kann.
Nein. Aber er schätzt das sehr. Er mag das total gerne, wenn du abends wieder ins Schlafzimmer kommst und dein Bett ist so wahnsinnig ordentlich.
Finde ich auch wichtig.
Ja, findest du es auch wichtig?
Ja, muss so. Also ansonsten ist einfach, Andreas nickt, bei dir auch?
Ja. Tatsächlich bin ich derjenige, der morgens dann das Bett macht.
Ich auch. Ja, das bin ich
meine
auch.
Frau macht alles andere, aber ich mache morgens das Bett.
Du machst die Betten, ja, schön.
Ja.
Also ja, das ist so eine Routine. Wir machen das Bett, wir lüften so ein bisschen, ne? Erstmal Fenster auf und dann geht der Tag los. Ja.
Katharina, wenn du verreist, wonach suchst du dir ein Hotel aus?
Oh, ganz viel nach dem Food and Beverage und den öffentlichen Bereichen.
Also spielt F&B eine große Rolle.
Absolut.
Für dich. Okay?
Absolut, ja.
Dann komme ich direkt zu unserer 10. und auch letzten Frage der Schnellfragerunde. Was ist für dich Genuss?
Also Genuss ist also für mich immer mit Freunden zusammen zu sein oder Familie, eine Flasche Wein und gutes Essen. Ist wahrscheinlich klassisch, aber es ist wirklich bei uns auch gerade in der Familie so eine kleine Tradition geworden, dass wir freitagabends entweder zu unserem Markt fahren und da den Käsestand leer kaufen und dann abends mit den Kindern so ein bisschen ins Wochenende starten, die uns ja unter der Woche auch nicht so viel sehen wie vielleicht eine Mutter, die immer zu Hause ist. Und jetzt habe ich zu Weihnachten eine Pastamaschine geschenkt bekommen und jetzt haben wir einmal Fettuccine gemacht, Freitagabends, und letzte Woche zum ersten Mal Ravioli. Und das macht Spaß. Und das, die Kinder müssen ja diese ganze Pastabahn da mithalten. Also da kannst du schon mit mehreren gleichzeitig arbeiten und natürlich viel Wein trinken und das finde ich total gemütlich.
Das ist witzig, dass du Genuss jetzt gleich auf die Kulinarik beziehst, weil wir haben da wirklich ganz, ganz unterschiedliche Antworten. Also,
ehrlich?
Ja, klar. Für Kubicki war es eine gute Diskussion. Ich hätte als auch erwarten, dass er sagt, ein guter Segelturn oder sowas, aber da ist er ja kurz davor nochmal irgendwo, ich glaube, gestrandet. Nein, mit Motorschaden musste er abgeschleppt werden.
Mhm.
Das kann man jetzt auch falsch verstehen. Kubicki musste, egal, wurscht, ja. Aber wir haben da wirklich unterschiedliche Antworten dazu. Katharina, wir sind heute hier, um über Fairjob Hotels zu sprechen. Und wenn jetzt jemand wieder erwarten, noch nie was von dieser wunderbaren Initiative gehört hat, erklär uns doch mal in 30 Sekunden, was genau Fairjob Hotels macht.
Zu Fairjob Hotels kommen moderne Hoteliers, die Human Resources modern denken und gemeinsam die Arbeitsbedingungen und Unternehmenskulturen in der Hotellerie vorantreiben wollen.
Da muss man auch studiert haben, um das zu verstehen. Das ist ein schwieriges Mission Statement, aber wir kriegen es vielleicht noch ein bisschen genauer gleich auf jeden Fall.
Ich bohre nochmal nach. Wer ist genau bei euch Mitglied? Sind das die exklusiven Fünf-Sterne-Buden? Oder ich meine, du kommst aus der Welt von Kempinski, von Ritz-Carlton, also aus dieser wirklich gehobenen Hotellerie. Wer ist Mitglied? Oder ist es der Landgasthof?
Also es ist tatsächlich beides. Wir sind ja aus der Luxushotellerie heraus gegründet worden. Das waren im Prinzip 16 Gründer, teilweise Luxushoteliers, aber auch Industriepartner, die sich so ein bisschen zusammengesetzt haben und gesagt haben, Mensch, die Hotellerie hat oftmals einen schlechten Ruf als Arbeitgeber. Dabei tun wir so viel für unsere Arbeitnehmer. Wir haben ein irre tolles Team. Wir haben Leute, die schon so lange bei uns sind. Wir haben so ein nettes Miteinander und keiner erzählt diese Geschichten. Wir müssen doch damit mal rausgehen und wir müssen doch auch mal die Hotels zusammentrommeln, die das gleich ebenso empfinden und die eben auch so viel tun und sich so sehr einsetzen, auch tolle Benefits bieten, Arbeitsbedingungen und so weiter. Und das mal kommunizieren und daraus ist der Verein entstanden.
Lass uns nochmal über Ritz-Carlton sprechen, wo du langjährig tätig warst. Ich selbst war bei Hyatt und würde es auch so ein bisschen vergleichen wollen. Wie war das da mit der Unternehmenskultur?
Also ein Ritual, das bei mir wirklich so hängen geblieben ist, das ich auch selber ganz gerne jetzt ab und zu mal nutze, ist, dass unser Hoteldirektor, und du musst dir vorstellen, ich war ja im Sales and Marketing, also ich hatte tatsächlich noch so ein Closed-Door-Büro, aber mit einem Glaspanel eingesetzt und man konnte reingucken, der lief wirklich da morgens durch die Gänge und kam zu dir ins Büro und hey, Katharina, how are you doing? So, und gab dir deine Hand. Und ich finde dieses Händeschütteln unheimlich verbindlich. Und natürlich stehst du innerlich stramm, wenn dein GM in dein Büro kommt, ist ja auch klar. Und du fühlst dich gesehen als Mitarbeiter. Und das hatte eine unheimliche Wirkung. Das sind diese Kleinigkeiten im Bereich Unternehmenskultur, die, glaube ich, eine große Wirkung haben. Das ist nur ein Beispiel. Dann hat Ritz-Carlton ja dieses, ich glaube, recht berühmte morgendliche Line-up um 8.30 Uhr, wo jedes Haus weltweit die gleiche erste Seite bespricht. Also das Ritz-Carlton Head Office, das heißt Commitment to Quality, schreibt Erfolgsgeschichten, sammelt Erfolgsgeschichten, schreibt sie auf und schickt sie dann in alle 80 Ritz-Carltons in der gesamten Welt. Das wird morgens ausgedruckt und jeder erzählt also, wie Winnie im Ritz-Carlton Hongkong den und den Gast begeistert hat, indem sie Service Value Number 11 gelebt hat. Und das macht natürlich was mit dir, wie man so sagt in der Coaching-Welt, das macht was mit dir. Und zeigt dir immer wieder auf, wie du Werte also wirklich auch lebst und wie das zu Zusammenhalt führt, zum Lerneffekt, zu allem Möglichen, was du eben dir in deiner Unternehmenskultur so wünschst.
Es ist schon eine Art Drill, oder? Dieses Line-Up, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es Menschen gibt, die sich bei so einem Line-Up erstmal komisch vorkommen.
Ja,
da steht jetzt einer vorne und erzählt irgendwie die Geschichte von, ich weiß nicht, wer war es, Winnie aus Hongkong oder sowas mit Service Value Number 11. Es ist sehr amerikanisch.
Ja, also ich habe mal einen Fehler gemacht, kann ich dir sagen. Ich habe ja, als ich in der Schweiz Hotelmanagement studiert habe, habe ich ein Stipendium gewonnen, was mich natürlich sehr gefreut hat. Und in der Jury saß jemand damals, also ich war ja 18, und in der Jury saß jemand, der schon ganz lange bei Ritz-Carlton war und den ich dann später in meiner beruflichen Laufbahn in China nochmal wieder getroffen habe. Da war er GM für ein Ritz-Carlton in Shanghai. Und wir saßen in der Executive Lounge seines Hotels und ich war ja noch nicht bei Ritz-Carlton, sondern eben noch bei Kempinski. Und da habe ich das Wort Brainwashing benutzt in meinem Gespräch mit ihm und sah seine Reaktion. Und das fand er, glaube ich, überhaupt nicht lustig. Er war übrigens Deutscher, kein Amerikaner. So wurde das immer so ein bisschen unter uns Studenten in der Schweiz betrachtet. Wir hatten natürlich auch Freunde, die bei Ritz-Carlton waren. Da waren natürlich welche dabei, die gesagt haben, also kannst du dir das vorstellen, da musst du ja diese Werte auswendig lernen und Leitsätze und so. Aber ich muss sagen, als ich dann on the inside war sozusagen, habe ich das überhaupt nicht so empfunden. Es wird einfach Teil deines normalen Tuns und es ist nicht erzwungen, weil du es locker lebst. Also da ist kein Zwang dabei, muss ich sagen.
Aber genau das, was du sagst, Katharina, kann ich so bestätigen. Ich habe 4 Jahre für Hyatt gearbeitet und das, was du sagtest, Brainwashing, Ulf, das habe ich in der ersten Woche.
Ich weiß nicht.
Doch, in der ersten Woche.
Ich sagte Drill.
Ja,
ich sagte
ja,
Drill. Ja, aber es ist kein, also das war hier.
Ja, egal, wer es gesagt hat.
Aber
ich hatte in der ersten Woche Einarbeitung bei Hyatt, hatte ich so dieses Gefühl, ne, ich kannte das auch nicht, amerikanische Kette, großer Konzern und so weiter. Das war, ich dachte, wo bin ich jetzt hier gelandet? Aber am Ende, genauso wie du sagst, Katharina, das hat am Ende Sinn ergeben, ne?
Total.
Dass wir alle gleich gedacht haben, gearbeitet haben, der Gast sich immer auf uns verlassen konnte irgendwo. Das war total spannend.
Und ich muss sagen, es prägt dich. Und das meine ich, und das ist jetzt ein viel positiver Begriff als Brainwashing. Es prägt dich und du nimmst es, wenn du Ritz-Carlton verlässt, nimmst du es mit in dein Leben. Da bin ich mir ganz sicher. Also das, und ich bin mir sicher, dass das fast alle unterschreiben würden. Und ich merke natürlich jetzt auch in der Welt, in der ich jetzt arbeite und viel mit HR-Lern spreche, da sind auch einige, die natürlich bei Ritz-Carlton waren. Und die, sage ich mal, dieses Modell etwas auch übertragen in ihr eigenes Haus. Weil du natürlich, und ich meine, ich bin mir sicher, dazu kommen wir noch, das Ganze auch leben musst. Und darin liegt ja, ich sag mal, das Geheimnis in der Umsetzung, nicht in der, erstmal im Aufschreiben.
Es ist ja auch ein Stück weit auch eine Corporate Identity, die in Deutschland ja oftmals mit einem Logo übersetzt wird. So, wir brauchen eine neue Corporate Identity, hören wir in der Medienwelt ganz häufig. Und dann heißt es, wir sollen irgendwie das Logo von Blau auf Grün umfärben. Katastrophe.
Und was sagst du dann?
Ich sage also, wenn überhaupt, sprechen wir von Corporate Design, wenn wir das Logo irgendwie umfärben, aber definitiv nicht von Identity, weil Identity ist so viel mehr, aber natürlich auch total schwer zu erreichen oder sowas. Wirklich? Es braucht einfach diesen Effort, den du jetzt auch beschrieben hast. Wie aber genau würdest du eine gute Unternehmenskultur beschreiben? Also es gibt ja jetzt die von Ritz-Carlton, die von Hyatt, haben wir alles gelernt, aber was unterscheidet gute von schlechter Unternehmenskultur oder gibt es nur gute und gar keine?
Also gar keine gibt es tatsächlich gar nicht, weil eine Unternehmenskultur immer da ist.
So wie Paul Watzlawick, du kannst dich nicht kommunizieren im Grunde.
Ganz genau. Sie ist immer da. Du musst dir nur als Geschäftsführer, Eigentümer, was auch immer, bewusst sein oder einmal im Klaren darüber werden, wie sie im Moment ist, wie dein Status quo ist und dieses Bild vielleicht einmal für dich aufnehmen und dann natürlich darüber nachdenken, was davon möchte ich eigentlich beibehalten und was davon läuft eigentlich so ab, wie es uns befähigt, beflügelt, uns irgendwie zum Erfolg führt und was das, was jetzt Teil unserer Unternehmenskultur ist, behindert uns eigentlich. Also sei das im Bereich Kommunikation, sei das im Bereich Lernkultur, Feedbackkultur, was fehlt im Moment total, warum wir vielleicht mit manchen Themen auch nicht vorankommen und gewisse Themen nicht transformieren können oder kein Buy-in bekommen von unseren Mitarbeitenden. Das meiner Meinung nach sind all diese Themen immer in der Unternehmenskultur verankert. Also sie ist immer da. Es gibt natürlich, gibt es gute und schlechte, würde ich auch mal sagen. Also gute gibt es natürlich, aber am wichtigsten ist, es gibt welche, die zu dir passen als Arbeitnehmer und es gibt welche, die zu dir nicht passen. Und du musst diesen Match herbeiführen zwischen dem Arbeitnehmer und deinem Unternehmen. Und du kannst zum Beispiel nicht sagen, dass jetzt eine von New Work-Ansätzen geprägte Unternehmenskultur jetzt eine gute ist und alles, was eine traditionelle, vielleicht klassische Unternehmenskultur ist, wo du einfach noch starke Hierarchien hast, eine schlechte ist. Das wäre vollkommen falsch. Denn in manchen Unternehmen ist genau diese klassische, traditionelle Unternehmenskultur die richtige. Und da arbeiten dann auch Leute, die sich genau damit identifizieren wollen.
Katharina, wenn ich mir vorstelle, dass uns jetzt der ein oder andere Gastgeber hier zuhört, gibt es irgendein Merkmal oder eine Kennzahl, anhand dessen man rausfinden kann, wie gut die Unternehmenskultur im eigenen Haus wirklich ist? Ist es zum Beispiel die Fluktuation?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also das hilft dir natürlich. Du kannst, es gibt viele Kennzahlen, die du nutzen kannst. Du kannst zum Beispiel schauen, wie viele Initiativbewerbungen du bekommst. Du kannst natürlich auch immer festhalten und für dich in Graphen festhalten, wie viele Bewerbungen du auf offene Stellen bekommst. Du kannst sehen, wie viele Zugänge und Abgänge du hast, natürlich genau diesen Fluktuationsanteil. Du kannst auch deinen Krankenstand übrigens mal messen. Das ist super interessant, weil der Krankenstand oftmals zurückgeht, wenn du deine Unternehmenskultur besser lebst. Also weil natürlich die Bindung zum Unternehmen idealerweise, wenn du es gut durchführst, steigt und zunimmt. Und es natürlich schon so ist, dass der Mitarbeiter, der einfach richtig gerne bei dir arbeitet, der sich dem Team auch gegenüber verpflichtet fühlt, sich nicht so schnell krank meldet, wie jemand, der nach dem erstbesten Grund sucht, einfach mal nicht zur Arbeit zu kommen. Ne? Und insofern, da kann man das absolut messbar machen. Und das sollte man auch in solchen Transformationsprojekten immer machen. Also immer einmal diese Kennzahlen für dich feststellen, bevor du auf so eine Reise gehst, weil es super interessant und lehrreich ist, wie sich die Zahlen dann entwickeln. Die stellen sich natürlich nicht sofort ein. Das ist ein langer Prozess. Mhm.
Das klingt alles sehr, sehr, sehr gut. Aber als Journalist werde ich bei sowas immer sehr skeptisch. Wenn Dinge zu gut klingen, dann denke ich immer, irgendwo muss doch der Haken sein.
Da ist doch ein Haken.
Und jetzt mal ganz blöd rausgebracht, ist nicht Fairjob Hotels am Ende auch nur ein Siegel, das man fürs Marketing nutzt oder ich sag mal ein Auditverfahren von dem Coaches, die ja sicherlich ihre Berechtigung haben, aber von dem Coaches vor allen Dingen gut leben? Oder habt ihr wirklich einen Impact? Könnt ihr eure Arbeit genauso messen wie jetzt die Kennzahl für, keine Ahnung, Krankenstand oder Fluktuation?
Ja, du stellst natürlich eine sehr gute Frage und das sind auch Fragen, mit denen wir uns natürlich im Alltag viel beschäftigen. Also zum einen ist es selbstverständlich so, dass da, wo 15.000, 16.000 Mitarbeiter arbeiten und das sind ungefähr die Anzahl an Mitarbeitenden, die Teil der Fairjob Hotels sind, natürlich Fehler passieren, natürlich hast du Konflikte zwischen einzelnen Vorgesetzten und Mitarbeitern oder du hast auch mal Vorgesetzte, die nicht in dem Fairjob Spirit vielleicht führen, trotzdem angestellt werden und sich dann über die Zeit herausstellt, dass es nicht richtig passt. In diesem Fall haben wir ja eine Position, das ist unser Vermittler, an den du dich als Mitarbeiter vertrauensvoll wenden kannst. Und das ist für uns ein unheimlich wichtiges Organ. Also zum einen hilft es natürlich dem Mitarbeiter, der sagt irgendwie, ich kenne Fairjob Hotels, das wurde mir beim Onboarding auch alles erzählt, warum unser Hotel da mitmacht, warum, also wofür ihr einsteht oder wofür wir uns verpflichtet haben. Aber ganz ehrlich, so läuft das hier nicht ab. Dann können die sich bei uns melden. Da haben wir auch ein paar Fälle jedes Jahr und das ist auch gut so. Also wenn wir keine hätten, dann würde ich nicht gut schlafen, sage ich mal. Und dann haben wir, und das ist auch zum Glück nicht bei mir angesiedelt oder ähnliches, sondern wie gesagt ein total vertrauensvoller Prozess, die Möglichkeit zu differenzieren, worum geht's hier eigentlich. Und das ist total wichtig, weil du dann natürlich siehst, ist das jetzt hier ein systemisches Problem? Ist es wirklich im gesamten Unternehmen? Also ich sag mal, man sagt ja immer, Führung stinkt vom Kopf, oder? Ein Fisch stinkt vom Kopf, ist das so ein schöner Spruch?
Das stimmt.
Den ich manchmal höre, ja. Und da musst du halt schauen, ist da jetzt wirklich der gesamte Mindset im Unternehmen irgendwie so, dass er nicht zu uns passt oder Mitarbeiter eben nicht gewertschätzt werden, ausgebeutet werden, sage ich jetzt mal so Horrorszenarien. Oder ist es was Persönliches, das vielleicht auch mal zwischen zwei Leuten passiert ist oder vielleicht mal durch einen Mitarbeiter, der einfach mal nicht gut gematcht hat. Und da musst du wirklich differenzieren. Und ich glaube, es ist, also wir sind ja wir machen kein Audit, wir sind keine Zertifizierung. Das ist mir auch immer wahnsinnig wichtig, das in die Außenwahrnehmung zu bringen. Und ich finde es wahnsinnig positiv, dass du hier Arbeitgeber hast, die die Ärmel hochkrempeln und sagen, wir wollen was machen. Jetzt ist es natürlich so, dann hast du einen GM, der sagt, ich will mich damit identifizieren und ich möchte das umsetzen, dann ist es natürlich Arbeit, auf der Hotelseite das Ganze ans Leben zu bringen, ne? Und da setzen uns die Häuser ein bisschen unterschiedlich um. Also dieses, ich sag mal, Fairjob-Hotel-Logo oder Siegel, oder es geht nicht so sehr ums Logo, also das setzen die natürlich meistens auf ihre Karriere-Webseite, sondern mir geht es eher darum, dass zum Beispiel im Onboarding total kommuniziert wird, warum sind wir bei Fairjob-Hotels, warum machen wir das, was sind die Werte, wofür wir stehen, aber auch, was habt ihr davon als Mitarbeitende, was sind die Veranstaltungen, wo ihr teilnehmen könnt und so weiter. Das ist mir wichtig. Es ist mir wichtig, dass die Mitarbeiter das wissen. Mhm. Es muss aber jetzt nicht jedes Haus sagen, die 6 Fairjob-Hotels Werte, für die Fairjob-Hotels steht, das sind jetzt unsere eigenen Unternehmenswerte, weil manche Häuser natürlich ganz starke Arbeitgeberidentitäten schon haben.
Was sind diese 6 Werte genau? Kannst du die einmal kurz?
Ja, die kann ich sagen. Also wir sagen, wir sind professionell, wir sind vielfältig, wir sind wertschätzend, wir sind flexibel, wir sind befähigend. Und ich glaube, einer fehlt noch, oder?
Ja, wir haben jetzt 4, glaube ich, oder?
Nee,
5 mindestens waren das, ja.
Im Zählen ist ja Andreas immer besser als ich.
Aber du kannst gerne nochmal ganz kurz nachdenken. Ich habe eine Zwischenfrage. Wir sitzen hier gerade in einem dieser Gründungsmitglieder von euch im Hotel 4 Jahreszeiten in Hamburg. Ich habe selber hier mal gearbeitet und habe auch einen Onboarding-Prozess miterleben dürfen, ähnlich wie bei Hyatt. Und es dauert eine Woche, bis du hier überhaupt anfangen darfst zu arbeiten. Sind diese Werte, sind die Teil des Onboarding-Prozesses eines Hauses wie dem 4-Jahreszeiten? Wird darüber gesprochen, über Fair-Job-Hotels, über die Werte und so weiter?
Ja, also da würde ich jetzt auch sagen, wahrscheinlich bei 90% der Häuser. Es wäre jetzt so mein Gefühl. Denn du hast als Arbeitgeber ja erst was davon, wenn du es auch an deine Mitarbeiter kommunizierst. Du hast ja nichts davon, wenn du jetzt, und das muss ich auch mal sagen, bei dieser Frage, was steckt drin sozusagen bei Fairjob-Hotels? Wenn du dir jetzt überlegst, du führst ein Haus und du füllst unseren 8-seitigen Fragebogen mit 70 Fragen aus und du setzt dich doch da nicht dran, kannst davon nichts beantworten, weil du es in Wirklichkeit gar nicht lebst, schickst es einfach mal ab in der Hoffnung, dass deine 50 Mitarbeiter das nicht merken. Also, dass, wenn du zu Fairjob-Hotels kommst, dann bist du schon so in diesem Spirit, dass du denkst, Leute, wir müssen was tun, die Mitarbeiter sind mir wichtig, ihr seid im Zentrum unseres Tuns und ich möchte Teil eines Vereins sein oder von Aktivitäten, wo ich auch ständig inspiriert werde und in Austausch gehen kann, wie ich die Sache besser machen kann. Das ist ja auch, du bist ja nie... Ich habe mir neulich nochmal unsere Satzung angeguckt, was da als Ziele auch drinsteht bei der Gründung von Fairjob Hotels und habe mich so gefragt, haben wir das eigentlich erreicht? Und dann dachte ich auch, nee, der Weg ist das Ziel. Das ist ja nie ein fertig erreichtes Ziel.
Also, glaube ich sofort, dass der Weg das Ziel ist. Und das ist natürlich auch wirklich eine lange Geschichte. Du brauchst eine große Ausdauer. Und ich glaube auch, dass vielleicht die Mitgliedsgebühr, die du uns vielleicht auch nennen darfst, wenn du möchtest, wenn man das öffentlich sagen darf, vielleicht gar nicht so das große Ding ist, sondern einfach die Arbeit, die man hinterher reinstecken muss, um wirklich auch ein fairer Arbeitgeber zu sein.
Total.
Also von daher, schieß los, was kostet der Spaß?
Bis zu 20 Mitarbeitenden 1.000 Euro im Jahr, bis zu 50 2.000 und ab 50 3.000 Euro im Jahr.
Das ist die Mitgliedsgebühr?
Ja.
Und was kostet letzten Endes dann der Ansatz, wirklich ein guter Arbeitgeber zu sein? Der ist ja das Vielfache wahrscheinlich, oder?
Ja, natürlich. Das kann ich leider nicht beziffern. Das kommt ja total darauf an. Also ich sag mal, welche Benefits du zum Beispiel anbietest und wie viele Ausflüge du im Jahr machst und so weiter und so fort. Da muss jedes Haus, sage ich mal, seinen eigenen Kostenpunkt finden.
Habt ihr auch schon mal jemanden nicht aufgenommen? Ihr habt wahrscheinlich einige Bewerbungen.
Ja, wir haben ein sehr bekanntes, großes Haus mal nicht aufgenommen. Da war ich selber bei meiner Einarbeitung bei Fairjob Hotels total überrascht. Das war nicht während meiner Zeit. Ich bin ja
okay,
noch nicht so lange dabei.
Wer war das?
Das darf ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das wäre nicht professionell. Ach, da fällt mir der nächste Wert ein. Das ist jetzt sehr passend. Der 6. Wert ist ehrlich, Ulf. Aber ich glaube, zwischen ehrlich und professionell muss ich jetzt abwägen. Und da sage ich, weil es wäre nicht professionell, wenn ich das teilen würde.
Du könntest jetzt auch offen und ehrlich sein, aber weil der Name würde mich ja jetzt schon interessieren.
Ich weiß.
Aber gut. Aber es gibt dann schon auch, du hast gesagt, 8-seitiger Fragebogen für die Aufnahme und so weiter und so fort. Was steht denn da drin? Was fragten ihr ab?
Also es geht erstmal los mit offenen Fragen, die für mich ehrlich gesagt in der Beurteilung auch immer super wichtig sind. Da geht es so ein bisschen darum, warum bist du ein Fairjob-Hotel? Wie ist eure Unternehmenskultur? Wie drückt ihr das aus? Was sind die Werte, die ihr lebt? Und dann haben wir wirklich 70 geschlossene Fragen, die dich durch 8 verschiedene Bereiche führen. Zum Beispiel faire Bezahlung, Work-Life-Balance, Weiterbildung, Gesundheit, also Gesundheit im Arbeitsumfeld, diese Bereiche und natürlich Benefits ist auch nochmal ein geschlossener Bereich Und da fragen wir einfach so ab, was so der Status quo im Hotel ist. Und daran sehen wir so ein bisschen, ja, wie diese Unternehmenskultur in dem einzelnen Haus im Moment umgesetzt wird und ich sag mal, durch welche Aktivitäten und durch welches Angebot der Mitarbeiter auch so in den Fokus gesetzt wird, ins Zentrum des Handelns.
Auch wenn ich jetzt ein bisschen immer mehr in die Rolle des Erbsenzählers schlüpfe hier an der Stelle, aber du hast vorhin gesagt, es sind eben nicht nur die ganz großen Fünf-Sterne-Buden, die bei euch Mitglied sind, sondern es sind eben auch kleinere Häuser. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es bei den kleineren Häusern eben nicht so ist, dass alles das, was in einem Fünf-Sterne-Haus ist oder in einer großen Kette, letztens auch umgesetzt werden kann in einem familiengeführten, inhabergeführten Haus, was Absolut. Vielleicht nur 100 Mitarbeiter hat. Sodass es dann eben vielleicht bei Benefits, keine Ahnung, bestimmte Kreuze einfach nicht gibt. Ist das so dann ein Ausschlusskriterium oder sagst du, es ist gar nicht so wichtig, ob du, wie viel Weihnachtsgeld du zahlst, ob du, keine Ahnung, einen Mitarbeiter-Fitnessraum hast oder sowas. Wie kann ich mir das vorstellen? Oder sagst du, nee, ganz klassisch, wir gehen der Fragebogen durch, hast du 70 Kreuze bei ja ist gut, hast du die nicht, ist schlecht?
Also tatsächlich ist es so, dass du dadurch, dass die Tarifverträge ja auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sind und dass die Häuser vollkommen anders auch allein schon in ihrer Gebäudestruktur sind, du hast ja modern gebaute Häuser, die Gyms haben, du hast alte Häuser, wo irgendwas nachgebaut wird, angebaut und so weiter, kannst du nicht feste Kriterien festlegen, die jetzt alle erfüllen müssen. Es geht uns aber auch, und das muss ich auch nochmal sagen, und das finde ich auch so schön an Fairjob Hotels, wir sind keine Gewerkschaft in dem Sinne, die jetzt mit dem Zeigefinger kommt und sagt, du musst und du musst eine 4-Tage-Woche anbieten und du musst Urlaubsgeld zahlen und so weiter und so fort. Sondern es geht uns darum zu sehen, dass der Hotelier verstanden hat, dass er erfolgreich ist und auch nicht nur, es geht da auch nicht nur um den Fachkräftemangel. Mir geht es auch immer darum, einfach den Betrieb für die Zukunft modern und erfolgreich aufzustellen, dass du das erreichst, indem du die Mitarbeiter eben ins Zentrum deines Tuns stellst. Denn die Grundvoraussetzung ist natürlich, dass nur ein zufriedener und motivierter und an dich gebundener, loyaler Mitarbeiter auch deinen Gast begeistern kann. Und auch nur dieser Mitarbeiter bleibt bei dir im Unternehmen. Und da finde ich es auch fast noch wichtiger, über Mitarbeiterbindung zu sprechen, als über immer Mitarbeitergewinnung. Natürlich ist Gewinnung im Moment so in aller Munde, Fachkräftemangel und so weiter. Aber am wichtigsten ist doch erstmal, dass du die Leute, die du hast, hältst. Und an dem Fragebogen, anhand dessen kann ich natürlich auch mit dem Hotelier toll ins Gespräch gehen und kann sagen, ich merke, ihr macht das und das. Übrigens, da kann ich dich mit dem und dem Haus vernetzen. Die machen Weiterbildung zum Beispiel so und so oder haben jetzt eine Online-Learning-Akademie eingeführt oder ähnliches. Also ich kann anhand dessen nicht um, ich will mich jetzt nicht als HR-Berater darstellen, aber natürlich kann ich ein paar Erfahrungswerte teilen, was für manche Häuser schon sehr gut läuft. Und das ist übrigens das, wo du auch den meisten Mehrwert rausziehst. Also wir verbinden die einzelnen Hotels so stark zu einzelnen Themen, die bei ihnen auf dem Tisch liegen, dass es sie wirklich schneller macht, schneller ans Ziel bringt und sie dadurch natürlich auch einfach Geld sparen.
Wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen austauschen können, liebe Katharina. Dabei hast du mir von deiner Dozententätigkeit an der IU in Bad Honnef erzählt, wo die Hoteldirektoren der Zukunft von morgen ausgebildet werden und wo aktuell von deinen 11 Studenten und Studentinnen die Hälfte schon wieder aufhören will.
Ja,
warum?
Das ist wirklich
so. Bist du so streng oder woran liegt das?
Nein, das ist wirklich, für mich ist das eine ganz interessante Tätigkeit, weil es eben mich genau mit unserer Zielgruppe in Kontakt bringt. Und natürlich erzähle ich auch Ihnen von den Fair Job Hotels und dass es in der Hotellerie tolle Arbeitgeber gibt, die sich wahnsinnig viel Gedanken machen darüber, wie sie also ihre Mitarbeiter halten können und auch wie sie sie extrem gut ausbilden können. Also da kann ich euch auch noch tolle Geschichten erzählen. Aber tatsächlich ist die Realität natürlich so, dass manche Studierende, und das gilt wahrscheinlich auch für Auszubildende oder andere Mitarbeiter, muss ja auch nicht immer in der Anfangszeit sein, enttäuscht davon sind, wenn zum Beispiel ihre Trainingspläne einfach ohne Absprache geändert werden oder dass sie sich zu wenig mit einbezogen fühlen. Mir hat gerade einer gesagt, das fand ich auch wieder einen sehr guten Ansatz, der sagte, weißt du was, es ist nicht so, dass wir weniger arbeiten wollen, wir wollen nur ein bisschen mehr mit einbezogen werden. Und diese Generation wird ja immer als, ich sag mal, leistungsschwach irgendwie dargestellt, hohe Anforderungen und so weiter. Und ich glaube, also mein Gefühl ist, das ist nicht so. Die arbeiten schon alle viel und die arbeiten auch gerne. Die wollen halt nur wissen, wofür sie arbeiten. Und die wollen halt schon auch Spaß bei der Arbeit haben, weil sie auch sehen, Mensch, das Leben ist kurz und irgendwie Ich will was machen, wo ich halt mich auch wohlfühle und Freude habe. Und ja, die Hälfte ist, ich hoffe, ich habe sie nochmal umstimmen können, Andreas. Ich habe wirklich Ihnen viele positive Beispiele aus unserer Branche erzählt.
Was glaubst du, sind diese 11 Personen, ist echt nicht viel, aber sind diese 11 Personen, ist Ihre Meinung einigermaßen repräsentativ für die Branche?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich muss sagen, aus meinem Dozenten-Dasein. Das ist
schon eine dritte sehr gute Frage, Andreas. Hast du gemerkt, was ich hier heute für ein wertschätzendes Feedback bekomme, das ist mit dir sonst nie so.
Weiß nicht, wer die Redaktion hat, gemacht hat, also und das Skript.
Also Chapeau an der Stelle auf jeden Fall.
Vielleicht sollte ich das nicht mal sagen.
Nein, du darfst, es geht mir runter wie warmes Öl, also auf jeden Fall bitte weitermachen. Ja?
Also ich würde sagen, aus meiner Dozententätigkeit heraus ist es aus meiner Erlebniswelt heraus schon repräsentativ. Das sind aber, und das muss ich natürlich an dieser Stelle auch mal sagen, nicht Häuser der Fair Job Hotels. Und mein Gefühl ist, und das ist aber auch ein Gefühl, deswegen sage ich das auch gleich vorab, dass wirklich diese Themenfluktuation, zum Beispiel Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung, den Häusern bei den Fair Job Hotels nicht so schwer fällt wie der Branchendurchschnitt, weil sie sich diesem Thema halt auch so stark widmen. Sonst wären sie ja auch nicht, ich meine, die sind halt in einem HR-Netzwerk, wo sie ständig diese Themen besprechen. Und ich glaube, da kommt schon am Ende des Tages was dabei rum.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut siehst du die deutsche Hotellerie in Sachen wertebasiertes Führen aufgestellt?
Oh, Andreas, jetzt
ist das auch mal eine sehr gute Frage.
Das ist eine schwierige Frage,
Andreas. Ich durfte auch mal eine stellen.
Aber auch eine sehr gute, ja.
Ja.
Natürlich.
Also ich sag mal so, ihr kennt doch den Spruch, nicht geschimpft ist genug gelobt.
Ja.
Ja, das ist doch so ein bisschen der deutsche Mindset. Und ich habe auch das Gefühl, dass manchmal wenn etwas, auch wie du vorhin sagtest, wenn etwas zu schön scheint, muss man erstmal den Fehler suchen. Suche den Fehler. Das ist auch so eine schöne deutsche Sache, finde ich. Es kann doch irgendwie nicht stimmen. Oder erstmal so dieses skeptische Hinterfragen. Was auch etwas ist, was ich an Deutschen und Europäern übrigens sehr liebe, weil das tatsächlich auch nicht in allen Kulturen so stattfindet. Also zum Thema gute Diskussion kannst du in Deutschland immer eine gute Diskussion haben. Das finde ich auch total schön, dieses offene Reden. Und nicht dieses politisch korrekte Reden zum Beispiel, was ich sehr viel in Kanada erlebt habe. Aber also ich würde sagen, wahrscheinlich ist die Wertschätzung bei einem Fair Job Hotel liegt dann vielleicht bei 8 und im Durchschnitt vielleicht bei 5, wenn ich jetzt natürlich mal so ein bisschen auch unseren Verein nach vorne stellen darf. Aber ich weiß nicht, was glaubst du denn, Andreas? Also ich habe das Gefühl, dass und ich meine, die Frage ist ja auch, was ist Wertschätzung? Und das ist auch etwas, was ich viel mit den HR-Lern bespreche. Manche Menschen ist Wertschätzung Geld, für andere Menschen ist Wertschätzen ein Dankeschön. Und ich sage immer, Wertschätzen muss organisiert sein und strukturiert sein. Du kannst nicht jedem Menschen oder jeder Führungskraft, jedem Abteilungsleiter in deinem Hotel selbst überlassen, wie er wertschätzt. Du musst dir natürlich auch Tools an die Hand geben. Sei das jetzt dieses ganze Mitarbeiter des Monats, sei es, dass HR eben auch mal Preise vergibt für den besten Auszubildenden, sei es eine Umsatzausschüttung vielleicht auch an die Mitarbeitenden, wenn du ein extrem erfolgreiches Jahr hattest. Da musst du natürlich so einen Blumenstrauß anwenden. Aber eins, was ich immer allen sage, ist, es fühlt sich für einen Mitarbeitenden nicht mehr gut an, wenn er nach ständigen Überstunden einfach auf die Schulter geklopft wird und hört, Mensch, danke. Und dann ist es am nächsten Tag wieder so. Das reicht dann irgendwann nicht mehr.
Genau, und ich glaube, das hat sich in den letzten gefühlt 10 Jahren, glaube ich, hat sich da viel getan in der Branche.
Toll.
Also das ist nur mein Gefühl. Als ich vor 20, 25 Jahren mal in die Lehre gegangen bin, da gab's das nicht. Da gab's das vielleicht in diesen 5-Sterne-Luxusbuden, die auch da schon diese Idee hatten von wertebasiertem Führen. Da wurde darauf Wert gelegt und geachtet. Aber es gab halt so viele Betriebe drumherum, da war das egal, ne? Da musste einfach gearbeitet werden.
Weißt du, dann ist doch die Frage vielleicht, als du mich gefragt hast, vergleiche ich natürlich gleich irgendwie international und selbstverständlich hat man erstmal das Gefühl, dass in Kanada die Wertschätzung zum Beispiel höher ist, weil es einfach ähnlich wie in den USA so eine Kultur ist, wo man sehr schnell dankt und etwas vielleicht überschwinglich immer reagiert in den Dingen. Aber die Frage finde ich eigentlich total gut, wie es sich in der letzten Zeit entwickelt hat. Und da muss ich auch sagen, erlebe ich eben wahnsinnig viele Positivgeschichten. Und ich gebe mir auch ganz viel Mühe, jetzt wenn ich auch irgendwo rede auf Bühnen oder ähnliches, dass ich nicht in dieses Muster verfalle, dass ich jetzt irgendwie Angst schüre und sage, Fachkräftemangel und ihr müsst, sondern dass ich viele positive Geschichten erzähle und aufzeige, was die Branche alles macht. Denn du hast recht, es gibt so viele auch neue, tolle Veranstaltungsformate für junge Menschen, mit denen du ja auch Wertschätzung ausdrücken kannst, indem du sie hinschickst. Es gibt natürlich Fair Job Hotels und viele andere Sachen, die Arbeitgeber eben tun. Also ich würde auch sagen, on the move, oder?
Definitiv. Und ich wäre beim Durchschnitt, wäre ich tatsächlich so eher bei einer 6-7 aktuell.
Ja, hast du recht.
Ja, hast du total. Ich sehe das recht positiv. Allein wenn ich an den Ton in einer Küche denke, wie das früher abging in der Küche, das gibt's heute vielleicht auch nochmal, aber der Standard ist ganz anders geworden heutzutage.
Ja, da hast du recht. Also. Hast du recht. Ich bin auch wenig in Küchen unterwegs, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Aber es ist wirklich, also ich merke auch, dass bei den HR-Lern, die bei uns bei Fair Job Hotels sind, die positionieren sich auch im Haus ganz viel als Feel-Good-Manager. Also, dass sie wegkommen wollen von dieser administrativen HR-Rolle und sie viel am Menschen wirklich arbeiten wollen, um diese Gefühle und Stressmomente und Konflikte natürlich auch abzufangen und natürlich um auch Wertschätzung zu geben, ne? Denn die sagen auch, meine Abteilungsleiter sind manchmal bis oben voll, hast so viel zu tun teilweise in einer Schicht, du kannst dir nicht noch Gedanken darum machen, dass du 30 Mitarbeitenden in deiner Schicht jetzt noch ordentlich dankst und noch richtig sagst, warum und noch einen Grund nennst, ne?
Naja, zumal ja auch irgendwann das permanente Lob ja auch irgendwann zu einem hohlen Lob wird, weil es einfach eine Floskel wird. So.
Genau.
Ja, und das ist ja auch so ein Thema. Und ich finde das total schön, dass ihr beiden das auch so sehr positiv seid. Ich sehe diese Entwicklung auch. Ich glaube aber auch, dass diese Entwicklung immer noch einen weiten Weg zu gehen hat und vielleicht wir nicht bei 6, 7 oder sogar 8 schon liegen. Fairjob-Member mal ausgenommen, okay. Sondern, weil sonst wäre einfach die Personalsituation in der Branche nicht so angespannt, wie sie immer noch ist. Mhm. Und ich kann, auch weil ich selber ja Arbeitgeber bin, ich habe auch so meine 30, 40 Angestellten und ich weiß, wie viel Sorgen mir tatsächlich auch das Thema Mitarbeiterführung und Mitarbeiterumgang und so weiter immer wieder machen. Weil ganz ehrlich, wir Selbstständigen, wir sind fachlich in der Regel immer gut. Darauf sind wir ausgebildet. Aber wir haben die wenigsten von uns sind wirklich in dem Bereich Personal so gut, wie wir es fachlich sind. Also vielleicht tue ich jetzt auch meinen anderen Geschäftsführerkollegen irgendwie Unrecht, aber diesen Ding würde ich mir einfach mal zutrauen. Und dann kommt man aber ganz schnell an so eine Henne-Ei-Diskussion. Die einen beklagen die mangelnde Einstellung ihrer Mitarbeiter. Die anderen fühlen sich irgendwie gegängelt. Wieder andere sehen gar keine andere Chance, als mit Druck zu arbeiten und mit wenig Personal irgendwie über die Runden zu kommen. Mhm. Und da ist natürlich relativ schnell dann der Punkt, wie kommt man auch aus so einem Teufelskreis raus? Ja, weil wenn du ein bisschen zu wenig Personal hast, dann fangen die anderen das auf. Wenn du da ein Problem hast, dann hast du ein Problem irgendwann auch in der Wirtschaftlichkeit und du kommst ja in dieser Spirale immer irgendwie tiefer. Wie stoppt man das und wie kommt man da wieder nach vorne?
Also wir kommen natürlich jetzt aus einer extrem schwierigen Zeit, ne? Also wenn du dir Corona anschaust, da sind natürlich auch viele, glaube ich, enttäuscht abgewandert, weil genau aus dem Gefühl heraus, das du beschreibst, es fallen Mitarbeitende weg, es fallen Umsätze weg, es werden Dinge gestrichen. Und erst raufen sich alle zusammen und du denkst, wir machen es für 3 Monate, dann sind 6 Monate, dann ist es plötzlich ein Jahr und dann irgendwann bist du an deinen eigenen Grenzen irgendwie angekommen und verlässt vielleicht enttäuscht die Branche. Das war aber, glaube ich, auch eine Extremsituation. Aber sagen wir mal, es mag ja auch Betriebe geben, die sich jetzt gerade in so einer Situation befinden.
Ja, und es gibt auch Betriebe, die haben wirklich Long-Covid. Also die haben einfach immer noch Probleme in ihren Bilanzen und so weiter und so fort. Das ist jetzt nicht irgendwie medizinisch gedacht, aber es gibt einfach immer noch welche, wo es Lücken gibt.
Also das Schöne ist ja, dass in diesem emotionalen Wertschätzen und Respekt vermitteln und miteinander arbeiten auf Augenhöhe. Und das Emotionale kostet nichts. Das kostet nur sehr viel Energie und Kraft und auch Zeit und Aufwand, also das schon. Aber das kostet nicht viel Geld. Und das wollte ich auch vorhin nochmal sagen, als wir auch so ein bisschen über kleinere Betriebe sprachen. Und das finde ich auch an Fair Job Hotels so schön. Emotion spielt bei uns eine ganz große Rolle. Und ich glaube, diese Mitarbeiterbindung zu schaffen und gemeinsam an einem Strang zu ziehen, das schaffst du schon über dieses Thema Unternehmenskultur, ohne jetzt unbedingt viel Geld einsetzen zu müssen. Und ich würde sagen, wenn du in so einer Situation steckst, ich würde immer viel Transparenz geben, dass der Mitarbeiter so ein bisschen weiß, was im Moment auch los ist und was vielleicht die Lösungsansätze sind, die anschließend kommen, um aus dieser Situation auch wieder herauszukommen. Aber ich glaube, da musst du ganz stark die Mitarbeitenden mitnehmen.
Das heißt, im Grunde beginnt es mit einem gemeinsamen Commitment, einem Brainstorming oder irgendwas, um sich an einen Tisch zu setzen, die Führungskräfte mitzunehmen und zu sagen, hey, wir müssen in dem Bereich einfach eine Unternehmenskultur stärker aufbauen. Ist das der Start?
Nee, die Unternehmenskultur hast du ja also schon. Wie gesagt, es gibt ist ja nie eine Abwesenheit.
Ja,
es ist
ja immer irgendwie da. Eine positive Unternehmenskultur. Sorry, falsches Wording von mir. Aber ist das der Start, dass man sich zusammensetzt und sagt, okay, wir legen mal los?
Wenn man jetzt seine Unternehmenskultur verbessern möchte?
Zum Beispiel.
Also dann ist der Start erstmal eine Kulturanalyse zu veranstalten, ja, sage ich mal, oder zu durchlaufen, indem du selber ganz wahnsinnig viele Stakeholder-Interviews im Prinzip machst. Du fragst im Prinzip so ein bisschen die verschiedenen Themenbereiche einer Unternehmenskultur ab, zum Beispiel eine Lernkultur, zum Beispiel Feedbackkultur, zum Beispiel ja auch wie scheitern wir zusammen, Vertrauenskultur. Da gibt es natürlich verschiedene Fragenkataloge, die man anwenden kann, um erstmal mit dem Team zu begreifen, was läuft bei uns gerade gut, was läuft nicht gut, was wünscht ihr euch? Es gibt natürlich auch Mitarbeiterbefragungen, die ja viele Häuser auch machen. Und dann schaust du so ein bisschen, was ist der Ist-Stand und was ist der Soll sozusagen? Was sind die Soll-Werte, die uns noch fehlen und wo wir hinwollen? Und wo müssen wir uns verbessern?
Und kann das der GM selber oder braucht man dafür irgendwie einen externen Berater dafür? Und gleich nachgeschickt, zweite Frage, ich habe gerade auch gedacht, natürlich an unsere Freunde aus der Social-Media-Abteilung, können wir eventuell so ein paar Fragen von dir bekommen, um sie vielleicht auf die Website zu stellen, sodass man selber sich vielleicht mal auf so einen, also eine Analyse der eigenen Unternehmenskultur einlassen kann?
Gerne. Das kann ich dir gerne im Nachhinein schicken. Also ich würde es nie alleine machen, muss ich mal sagen, weil du natürlich als GM keine wirklich, nicht frei bist von deiner eigenen Meinung. Und du musst es im Team machen. Also es müssen auf jeden Fall dein Führungsteam muss da mit am Tisch sitzen. Du musst aber auch deine Mitarbeitenden mit einbeziehen und es muss natürlich ein Prozess von unten nach oben auch sein. Eine Unternehmenskultur, die im Executive Boardroom entstanden ist, ist dann eine reine Sollkultur. Also, dass du denkst, ja, wir schreiben uns Leistung als Wert auf oder wir sind kundenorientiert und so weiter, dann spiegelst du aber überhaupt nicht das wider, was schon vorhanden ist. Und dann ist es wesentlich schwieriger, da ins Leben zu kommen. Also, ich würde mir immer einen externen Berater reinholen und einen wirklich guten Prozess aufbauen, anhand dessen du dann arbeitest. Und das dauert übrigens locker ein Jahr, bis du so etwas dann wirklich zur Implementierung kommst.
Katharina, haben die Mitglieder der Fair Job Hotels weniger Personalsorgen als im Branchendurchschnitt? Habt ihr das mal untersucht? Und
wir haben es noch nicht messbar gemacht. Ich möchte es gerne messbar machen, aber es ist stark mein Gefühl. Und ich meine, das hört sich natürlich jetzt erstmal lächerlich an zu sagen, es ist mein Gefühl. Aber ich kann es deswegen sagen, weil ich seit September, seitdem ich bei Fair Job Hotels angefangen habe, mit 60 Häusern gesprochen habe ungefähr. Wahrscheinlich sind es mittlerweile mehr. Und ich mir in einem riesen Excel-Sheet natürlich deren Sorgen und Nöte und alles Mögliche aufgeschrieben habe, weil das auch unseren Veranstaltungskalender natürlich füllt. Das sind natürlich die Themen, die wir dann aufgreifen. Und da ich sag mal, mit wahrscheinlich 60, 70 von 105 gesprochen habe, ist mein Gefühl, dass alle natürlich hier und da noch eine Position brauchen oder es fehlt mal eine richtig gute Fachkraft in der Küche oder im Service oder ähnliches. Und jetzt natürlich suchen auch alle wieder Auszubildende zum nächsten Startjahr, ist klar. Aber sie haben aus meiner Wahrnehmung heraus nicht so einen gravierenden Fachkräftemangel, wie ich zum Beispiel in der AHGZ lese. Also ich habe jetzt gerade wieder gelesen, dass ich glaube letztes Jahr 42% der ausgeschriebenen Stellen allein in der Hotellerie nicht besetzt werden konnten. Das ist aus meiner Sicht heraus bei unseren Häusern nicht der Fall, was mich wahnsinnig freut.
Wir haben jetzt viel gehört über diverse Themen. Ich verstehe das jetzt so ein bisschen in etwa so. Insgesamt ist es wirtschaftlicher, ins bestehende Team zu investieren, als es immer wieder neu aufzubauen. Ist das richtig?
Ja, also eine Kündigung kostet zwischen 4.000 und 9.000 Euro. Und das ist ein Betrag, der wirklich nur für die Hotellerie gilt, jetzt nicht unbedingt für die Gastronomie. Und das ist natürlich viel Geld. Also das ist natürlich eine Spanne, aber selbst wenn du jetzt, ich meine, rechne das mal hoch, das ist natürlich schon eine Menge.
Wenn du jetzt sagst, 4.000 bis 9.000 für eine Kündigung, wir haben es ja vorhin auch gehört, du hast gesagt, es gibt schon eine Kennzahl über die Fluktuation, die auch so ein bisschen ein Gradmesser ist für die Qualität der Unternehmenskultur. Was ist denn eine gute Fluktuationsquote? Ist das 1%? Ist das 5%? Ist das 10%?
Das ist total unterschiedlich von Ort zu Ort. Also du hast zum Beispiel eine wesentlich höhere Fluktuation in Städten, als du auf dem Land hast. Und so, ich war zum Beispiel gerade auf Sylt, da ist die Fluktuation relativ gering, weil es eben eine Insellage wieder ist und du nochmal eine ganz andere Entscheidung,
ne?
Wunderschön. Aber es ist auch eine ganz andere Entscheidung, dorthin zu ziehen, als innerhalb von Hamburgs mal schnell einen Arbeitgeber zu wechseln. Also das kann ich dir tatsächlich nicht genau sagen und ich glaube, das ist von Region zu Region.
Gib uns doch mal so eine Andeutung. Also,
bin mir nicht ganz sicher, Ulf.
Okay, gut, ich habe es probiert, Andreas.
Ja.
Du bist dran.
Ich bin dran. Wir haben jetzt über wirklich viele Themen schon gesprochen. Du hast uns jetzt viel davon erzählt, was die Fair Job Hotels alles bieten und wofür ihr euch letztendlich auch einsetzt. Aber so wie ich dich auch persönlich erlebe, ist das ja nicht das Ende der Fahnenstange, oder? Was steht denn auf deiner Agenda für übermorgen?
Also ich glaube, dass in diesem Netzwerk noch sehr viel Musik ist, sage ich mal. Ich merke, also erstens, dass die Hoteldirektoren und HRler, die sich bei uns engagieren und die natürlich mitmachen, denn du hast von einem Verein ja immer so viel, wie du auch selber mitmachst und dich eingibst, sehr viel davon haben. Und ich sehe natürlich, dass dieses Thema Human Resources immer komplexer wird. Und so Bereiche, die ich ganz spannend finde, sind zum Beispiel das ist die Wissensvermittlung. Da können wir bestimmt noch eigene Dinge aufbauen, die wir im Moment noch nicht haben, sei es eine Online-Learning-Akademie zum Thema HR. Denn du musst mal schauen, wir haben so viele Veranstaltungen im Jahr, auch so viele HR-Austausche über Teams, in denen wir sehr viel Wissen immer austauschen. Wir haben richtige Experten auch bei uns. Das kann man natürlich toll in Online-Learning-Schulungen zum Beispiel festhalten. Das wäre so ein Ziel von mir, was ich gerne vielleicht 2025 angehen werde. Da müssen wir den richtigen Zeitpunkt finden. Ich bin aber auch tatsächlich schon mal angesprochen worden von einem großen Chemieverband in Deutschland, ob sie nicht die Fair Job Hotels auf ihre Webseite setzen könnten, als also Häuser, in denen ihre Mitglieder dann wiederum von ihrem Verband absteigen können. Thema soziale Nachhaltigkeit, ne?
Da fällt mir gerade ein, sorry Ulf, ich habe vor kurzem auf Insta oder LinkedIn, glaube ich, gesehen, Hugo Boss.
Richtig.
Also ein Teil von Hugo Boss ist irgendwie Mitglied bei euch.
Weil das stimmt.
Bisher dachte ich immer nur Hotels, weil es heißt ja Fair Job Hotels.
Ja, das stimmt. Also ich meine, wir haben ein paar Hospitality-Betriebe, wie wir sagen, die keinen Hotelbereich haben. Dazu gehört zum Beispiel auch das Mediterraner. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ja. Und die Rommel-Gastronomie zum Beispiel, auch ein wunderbarer Betrieb, die gerade eine ganz spannende Unternehmenskulturentwicklung hinter sich haben. Und Hugo Boss kam zu uns und ich finde, das ist eine wahnsinnig schöne Geschichte, weil Raphael Steinhardt, der Hugo Boss Hospitality leitet, war selber bei zwei Fair Job Hotel Betrieben und hat so als Mitarbeiter auch Fair Job Hotels erlebt und hat, ich sag mal, diesen Spirit so ein bisschen mitgekriegt, ist dann zu Hugo Boss gegangen, leitet einen großen Hospitality-Bereich, der wirklich hotelähnlich tickt, muss man sagen. Also die haben 70 Veranstaltungsräume, die sie bespielen. Die haben natürlich Caterings, irre viele Veranstaltungen, haben ein Barkonzept, das jetzt auch, glaube ich, in die Geschäfte kommen soll. Ich hoffe, ich sage jetzt nicht zu viel. Und haben auch im Bereich Hospitality, sage ich mal, noch weitere Pläne. Und der ist dann im Prinzip bei sich zum Personal gegangen und hat gesagt, hört mal, ich arbeite in diesem Bereich von Hugo Boss in einem Hospitality-Bereich. Ich möchte zu Fair Job Hotels. Ich will, dass meine Leute Teil von diesem Netzwerk sind. Und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut.
Du hast jetzt eben die ganze Zeit von einem Netzwerk gesprochen, von Erfahrungsaustausch, von Wissenstransfer und so weiter und so fort. Unterm Strich aber sind ja auch eure Mitglieder ja ein Stück weit Wettbewerber oder Konkurrenten, wenn man es ganz böse ausdrücken will. Jetzt tauschen die sich gegenseitig aus, teilen ihre Erfahrungen und so weiter und so fort. Sie machen damit den Wettbewerb auch stärker, weil man sich ja am Markt am Ende des Tages doch wieder trifft. Man will alle Absolut. Das gleiche Personal haben, man will alle die gleichen Gäste haben. Und ich kann mir vorstellen, dass es da durchaus anfangs auch Berührungspunkte gibt, ob man denn nun wirklich, ja, ich sag mal, jedes Erfolgsgeheimnis, jedes Erfolgsrezept irgendwo teilen möchte. Ja?
Also,
oder ist das gar kein Thema mehr, weil die Not so groß ist?
Nein, ich würde nicht sagen, dass die Not so groß ist, aber ich würde sagen, die Entscheidung, wo du arbeitest, ist eine Arbeitnehmerentscheidung. Und die entscheidet jeder Arbeitnehmer in einer sehr mündigen Art und Weise für sich. Und also wenn du jetzt wirklich schaust, okay, du gehst nach Sylt und dann diese Entscheidung hast du schon mal getroffen, dann wirst du vielleicht unter den Häusern irgendwo auch zum Wettbewerb. Aber wenn wir uns austauschen mit Häusern im Schwarzwald und Häusern in Hamburg, dann ist da kein Wettbewerbsempfinden, muss ich sagen. Denn weißt du eigentlich, dass der Arbeitnehmer sucht sich immer zuerst die Region aus und dann das Hotel. Das heißt, es ist zu dem Zeitpunkt besteht erst nochmal kein Wettbewerb.
Okay, aber es ist schon noch so, dass bei euch quasi dann auch wirklich ansonsten konkurrierende Häuser, am Markt konkurrierende Häuser, letztens in einem Boot sitzen,
ja.
Gemeinsam paddeln, gemeinsam rudern und sich gegenseitig besser machen.
Wir stärken uns gemeinsam, ja. Gemeinsames Handeln ist uns ganz wichtig. Ich meine, es ist doch klar, dass wir erstmal Menschen für die Hotellerie begeistern wollen, bevor sie dann überhaupt also zu uns kommen. Wir müssen ja einfach mal diesen Pool an Menschen wieder erhöhen. Da das sind ja einfach nicht genügend, weißt du? Das heißt, wenn dein Spirit ist, ich gucke jetzt nur auf mein Haus und ich stärke nur meine Employer Brand, dann ist das zu kurz gedacht. Wir müssen wirklich gemeinsam viel und positiv über die Hotellerie sprechen. Und wovon wir übrigens auch profitieren, ist, wenn wir die Mitarbeitenden der Fairjob Hotels von A nach B schicken. Das hat neulich Ingo Peters übrigens, viele Grüße, ganz toll bei dem Sylt Marketing Event beim Forum zur Zukunft der Arbeit nochmal gesagt. Das war auch Teil seiner ursprünglichen Idee. Wenn du einen Mitarbeitenden hast, der weg will, dann will der weg. Und dann sagst du lieber, hör mal zu, du hast einen super Job gemacht. Ich vermittle dich jetzt in meinem Netzwerk und ich rufe den GM an und empfehle dich höchstpersönlich. Das ist doch cool. Und so hast du natürlich einen Mitarbeiter, der so von dir weggeht. Da sind wir beim Thema Offboarding. Das ist eines meiner Lieblingsthemen im Moment, weil das total unterbeleuchtet ist. Der kommt doch auch wieder zurück. Und das passiert hier in diesem Haus in vier Jahreszeiten zum Beispiel ganz, ganz viel.
Und wie mache ich dieses Offboarding so, dass es rechtzeitig kommt? Weil ganz ehrlich, häufig habe ich ja das Offboarding, dadurch erlebe ich es, dass eben der Mitarbeiter kommt und sagt, Chef, ich muss dir was sagen. Und er hat schon einen Zettel in der Hand und du weißt, ja, verdammt nochmal, das Thema ist eigentlich eh schon gelaufen. Ja,
ja, also, das ist zu spät.
Dann ist zu spät. So, aber ich kann jetzt auch schlecht hingehen und sagen, Freunde, wir haben gerade hier 5 super Stellen im 4-Jahreszeiten, dies und jenes, Guest Relation oder Rezeption und sowas. Wer möchte denn von euch weg? Das mache ich ja auch nicht.
Nein, das machst du auch nicht. Ich sag mal, du machst die goldene Mitte und das nenne ich Stay-Interviews. Also du machst natürlich ein Interview mit dem Mitarbeitenden, wenn er angestellt wird. Und du hast das typische Exit-Interview in der Hotellerie. Also wenn jetzt ein Mitarbeiter dich verlässt, dann redest du nochmal mit dem HR drüber, warum, wieso und weshalb. Und viele Häuser machen nicht genügend diesen Kaffee trinken zwischendurch, wo du dich einfach mal zusammensetzt und sagst, wie läuft's, wie geht's, bist du mit deiner persönlichen Entwicklung zufrieden? Weil man sich die Zeit nicht nimmt, da fehlt's immer. Ich kann es ja auch ein bisschen verstehen, man hat natürlich wahnsinnig viele Themen am Tisch, aber es ist so wichtig, weil es soll keine Überraschung für dich sein als Führungskraft, dass jemand aus deinem Team weg will. Es sollte eher ein Prozess sein, den du mit begleitest. Also entweder erkennst du, wenn es natürlich jetzt jemand ist, der seit einem Jahr da ist und du davon ausgegangen bist, dass die Person 2, 3 Jahre in der Position bleibt, das hoffst du natürlich, dann hast du erst nochmal die Chance, in so einem Stay-Interview die Rahmenbedingungen, sage ich mal, zu schaffen, damit der Mitarbeitende seine 3 Jahre in der Rolle erstmal macht. Da kannst du auch ein Handshake machen und sagen, hör zu, du machst mir diese Position für 3 Jahre und dann vermittle ich dich und ich helfe dir und so weiter. Was sind denn deine Ziele? Solche Unterhaltung musst du führen. Wenn du dir dafür keine Zeit nimmst, dann ist es genau wie du sagst, dann kommt jemand mit schlotternden Knien zu dir und legt dir die Kündigung auf den Tisch und du konntest die Nachfolge nicht vorbereiten und das ist wirklich, wirklich blöd.
Ich möchte noch mal ganz kurz zurück zur Zukunft der Fairjob-Hotels. Ja. Wir haben gerade über das tolle Netzwerk dann innerhalb der Hotellerie gesprochen. Du hast kurz erwähnt, dass dein Ziel für 2025 vielleicht so eine kleine Online-Akademie ist mit Schulungen und so weiter.
Das wäre ein ausbaufähiger Bereich, sage ich mal, ja.
Aber wäre es nicht auch für die klassische Gastronomie oder weitergesponnen? Wir als Chefskulinar haben wir ganz viele Großkunden im Bereich Pflege. Kann man da nicht auch weiterdenken und ticken und nicht nur im Bereich Hotellerie denken?
Absolut, absolut. Aber ich sag mal, mir ist es wichtig, dass das, was wir tun, wir auch gut machen. Und wir sind eine Geschäftsstelle mit 2 Personen. Wir haben 2 Zielgruppen zu bedienen. Das ist einmal im B2B, sage ich mal, die Hoteliers natürlich und die Partnerbetriebe. Und das machen wir sehr, sehr gut. Dann haben wir aber auch einen B2C-Markt. Und das sind alle möglichen Arbeitnehmer, alle potenziellen Arbeitnehmer. Das heißt, wir sind ja auf Messen, wir gehen an Berufsschulen. Wir sprechen ja ganz viel über unsere Häuser und auch über die Hotellerie. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte viele gastronomische Bereiche, dann würde ich natürlich nochmal in meiner Zielgruppe auch noch einen weiteren Teil an Menschen aufnehmen, die wir auch gut betreuen und bespielen möchten, sage ich mal. Das ist absolut denkbar. Also ich will jetzt überhaupt nicht sagen, no can do, absolut. Also wenn es auf uns zukommen würde, glaube ich, würden wir das im Vorstand diskutieren. Wir kommen auch immer wieder an den Punkt, dass wir sagen, Führung ist so wichtig und wer in diesem Führungsmindset der Fair Job Hotels ist, ich sag mal wertebasiert führen, auf Augenhöhe, mit viel Wertschätzung, warum sollte man da bei der Hotellerie aufhören? Ist natürlich eine Frage. Aber wir wollen uns gleichzeitig auch mal aufs Kerngeschäft konzentrieren und der Kern der Gründung war, die Hotellerie voranzubringen Und ich glaube, das machen wir gut. Auch das können wir noch besser tun. Wie gesagt, der Weg ist das Ziel. Das ist nie zu Ende. Und auch in der Hotellerie, wenn du mal schaust, mit 105 Partnerbetrieben, da sind noch sehr hohe Wachstumschancen. Ich glaube, es gibt 25.000 Hotelbetriebe, jetzt mal Campingplätze und andere ausgenommen. Also da gibt es natürlich auch noch viel zu tun, um zu sagen, das haben wir jetzt in ein so wesentlich vorangetrieben und erreicht, bevor wir uns vielleicht in wirklich verwandten Dienstleistungssektoren vielleicht umgucken. Aber da gibt es wahnsinnig viele Chancen. Und ja, also ich bin mir sicher, Fairjob Hotels wird wachsen und es werden mit Sicherheit auch immer mehr Angebote von uns hinzukommen.
Und bleibt ihr denn ein deutsches Fairjob Hotel oder kommen irgendwann die Österreicher, die Schweizer, die Italiener, die Isländer, die Franzosen, die Spanier alle mit dazu?
Wir haben ja schon Österreicher und Schweizer. Wir haben einen Schweizer Betrieb.
Wissen die alle noch zumindest noch deutschsprachig, aber die European Partners erstmal noch nicht oder doch?
Du, das ist überhaupt nicht beabsichtigt, sagen wir. Also die können gerne zu uns kommen, sagen wir mal so. Ich habe da jetzt natürlich im Moment, haben wir da noch keine Repräsentanz oder keine Büros oder ähnliches. Aber in Österreich haben wir ja schon weitere Betriebe. Das ist natürlich noch deutschsprachig, ja, aber ich glaube an der Sprache hängt es nicht. Wir haben schon sehr viel englischsprachiges Material tatsächlich, weil wir auch uns im Bereich internationale Mitarbeitergewinnung sehr stark umtun und da verschiedene Reisen auch unternommen haben. Wir waren in Bangkok, wir waren in Ungarn und so weiter. Das heißt, also am englischsprachigen Marketingmaterial soll es nicht scheitern.
Und Kanada wäre ja auch ein schönes Ziel, um es mal persönlich zu machen. Ja. Aber das nur am Rande.
Ja.
Katharina, ich finde es ja wirklich beeindruckend, was ihr macht. Tatsächlicherweise ist es sogar so, dass ich ein bisschen traurig bin, dass ich jetzt in meiner Firma nicht in der Hotellerie bin, sondern eben klassische Marketing und solchen Dingen. Das ist wahrscheinlich, werde ich deswegen am Aufnahmebogen dann scheitern. Aber dennoch wird sich ja der Mangel an Arbeitskräften in der Zukunft demografisch bedingt noch weiter verschärfen.
Ja.
Und dazu auch die Frage, wo wir schon von Internationalität haben, wann fangt ihr an, Mitarbeiter im Ausland zu suchen, zu rekrutieren, vielleicht auszubilden, an eure Mitglieder zu vermitteln?
Also das tun wir in gewissen Teilen schon. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel, also ich war selber am, ich glaube, 4. Dezember in Frankfurt und habe 6 thailändische Praktikantinnen begrüßen dürfen. Wir haben dort eine Universität, mit der wir in sehr gutem Austausch stehen, die wiederum ihre Hotelfachstudenten jetzt aktuell im Feldberger Hof haben, bei uns in einem Fairjob-Hotel. Also das existiert schon, das Thema, absolut. Natürlich, wir sind im Moment so, dass wir vertrauensvolle Partner suchen, mit denen wir unseren Partnerbetrieben ein gutes Angebot machen können. Und ich glaube, das ist wichtig. Es ist aber auch nicht für alle Betriebe wieder gleich wichtig. Das merke ich auch. Wir haben gerade dazu eine Umfrage gemacht. Und 52% der Betriebe können ihren Mitarbeiterbedarf nicht innerhalb der EU-Staaten oder aus den EU-Staaten heraus füllen. Das heißt, das ist natürlich auch ein Thema. Wir haben aber auch Betriebe, die sagen, ganz ehrlich, diese Art von Mitarbeitenden aus Drittstaaten können diese Anforderungen, die wir bei uns an die mitarbeitenden Stellen nicht erfüllen und das ist für uns vergebene Zeit. Wir brauchen also, wir konzentrieren uns dann wirklich auf Fachkräfte aus der EU, wir konzentrieren uns auf Mitarbeiterbindung. Also es gibt auch diese Betriebe, die das gar nicht so sehr suchen. Aber wir tatsächlich sind wir auch schon in diesem Bereich unterwegs.
Okay. Aber Ulfs Frage hat ja schon einen sehr ernsten Hintergrund und da will ich tatsächlich nochmal nachbohren. Es wurde jetzt gerade eine Studie veröffentlicht, in der Gastwelt fehlen bis 2030 600.000 Beschäftigte, die altersbedingt ausscheiden.
Mhm.
Gibt es bei uns in Zukunft genügend Arbeitskräfte für die aktuell 12.200 Hotels im Land oder gar für die insgesamt mehr als 40.000 Beherbergungsbetriebe?
Die Frage ist mit Sicherheit nein. Also die gibt es nicht. Und wenn du jetzt schaust, auch in der gleichen Studie, ich glaube 30% der Damen und Herren, die jetzt in der Hotellerie arbeiten, sind Ausländer. Der Anteil wird wahrscheinlich wachsen. Wenn du dir die Studie weiter anschaust, was ich aber auch sehr spannend finde und was auch Teil davon ist, ist der Aufruf, den existierenden Arbeitsmarkt hier auch noch mehr zu aktivieren. Ich glaube, darin steckt noch sehr viel Potenzial, zum Beispiel Mütter zu aktivieren. Ich bin ja selber auch eine Mutter von 3 Kindern und weiß, dass es da schon viel Flexibilität braucht, dass man wieder bereit ist, auch im Arbeitsmarkt teilzunehmen. Und übrigens muss man natürlich auch im Gehalt und auch politisch Anreize für Leistung schaffen. Das ist ja auch so ein großes Thema, was ich auch sehr schätze. Also zum Beispiel, wenn du dir ausrechnest, wie viel du davon hast in deinem Geldbeutel, wenn du Überstunden machst, das ist ja schon erschreckend, wie wenig es da einfach an monetären Anreizen gibt. Das muss sich natürlich auch grundlegend einfach verändern. Also das ist wieder jetzt eine politische Frage. Aber da sind wir bei der Denkfabrik ja richtig.
Ja, da würde ich tatsächlich ganz kurz nochmal zu der Studie kommen. Da ist ja ein Appell an die Politik auch drin in der Studie. Ne? Also Stichwort Wochenarbeitszeiten, steuerfreie Überstundenbezahlung und so weiter und so fort. Also da muss die Politik ja auch was tun.
Absolut.
Ich bin erstaunt über euren Optimismus, was die Wirkung von Appellen an diese Politik angeht, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ja. Ich will an einen Punkt anhaken. Du hast eben gesagt, das Thema Mütter, Teilzeit und so weiter und so fort. Als wir eingestiegen sind, hast du erzählt, dass du mit deinem Mann die Frage dir gestellt hast, was möchtest du machen, vielleicht was Eigenes aufbauen, hohes Risiko, Investment und so weiter und so weiter. Und dann kam außerdem hatte ich ja Kinder und so weiter und so fort. Und dann war die Selbstständigkeit. Mhm. Auch deswegen, weil es eben schwierig ist, keine Ahnung, eine leitende Position im Angestelltenverhältnis in einem Hotel zu haben, wenn man Kinder hat, wenn man auch für seine Kinder aktiv da sein will. Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass im Bereich der, ich sag mal, normalen Jobs Teilzeit vergleichsweise einfach zu organisieren ist. Aber wenn du der Chef von der ganzen Kapelle bist und derjenige bist, der vorne dirigiert, dann wird 4 Tage Woche manchmal de facto unmöglich. Oder bin ich jetzt auf dem falschen
Dampf? Nee, da hast du durchaus recht. Und ich glaube, mit flexiblen Arbeitszeitmodellen meine ich auch nicht unbedingt die 4 Tage Woche, die, glaube ich, wirklich für viele auch sehr schwer umsetzbar ist. Ich meine eher, dass darauf eingegangen wird, dass du eben zu einer gewissen Uhrzeit eine Sperrzeit hast für deinen Schichtdienst zum Beispiel, weil du da immer das Kind von der Kita abholen musst. Das kannst du in Dienstplan-Tools zum Beispiel eintragen, dass du sagst, ich stehe immer von dann und dann zur Verfügung, aber brauche eine Sperrzeit jeden Tag von 14 bis 16 Uhr oder von 16 bis 18 Uhr, weil ich da zum Beispiel bei meinen Kindern bin.
Und hätten das jetzt eventuell potenzielle Arbeitgeber dir als potenzieller Hoteldirektorin eingeräumt, nach dem Motto, die Chefin ist von 14 bis 16 Uhr nicht da, weil sie…
Du, das ist eine gute Frage, aber ich habe es nie probiert, weil ich habe mich jetzt in der letzten Zeit nicht bei einem Hotel beworben. Aber ich bin tatsächlich aus der Hotellerie rausgegangen und von Ritz-Carlton weggegangen, weil es dieses Work from Home nicht gab. Ich war ja im Vertrieb tätig und hatte damals mir überlegt, dass wenn ich 2 Tage von zu Hause arbeiten kann, ich dann die Woche so strukturieren kann, dass ich eben die restliche Zeit mir eine Betreuung organisiere. Das war 2017 noch nicht möglich. Das wäre heute im Sales vollkommen anders.
Im Sales auf
Why
jeden
not
Fall.
Work from home? Im Sales, ich weiß. Und jetzt kommst du natürlich zu den anderen.
Du spürst meine diabolische Seele.
Du hast total
wie
recht.
Ja.
Aber da kann ich dir zum Beispiel nur erzählen, dass das Achterdiek auf Jüst, das ist auch ein Fair Job Hotel mit den tollen Eigentümern Stefan Danzer und seiner lieben Frau, die stellen sehr viele Familien ein. Also die haben zum Beispiel auch Wohnraum auf Sylt, die haben viele Mütter und Väter, die gemeinsam dann zusammen für dieses Hotel arbeiten.
Auf Jüst oder auf Sylt?
Auf Jüst.
Okay.
Habe ich Sylt gesagt?
Ja, weil das wäre jetzt komisch gewesen, der Wohnraum auf Sylt und
dann
das Arbeiten auf Jüst. Also die haben auch, das lassen wir jetzt stehen, wir sind im Podcast, was soll das? Also ist ja völlig in Ordnung. Ja, also das Achterdiek hat also einen eigenen Pendelverkehr zwischen Jüst und Sylt. Nein, hat es nicht,
schwierig.
Aber
es
ist ein
tolles
Haus. Nein, aber es ist ein super schönes Haus, aber du kannst wirklich, also es gibt definitiv Betriebe, die damit stark arbeiten mit Müttern und Vätern und schaffen, das umzusetzen. Und es gibt natürlich auch, und da sind wir beim Thema Digitalisierung, ganz tolle Dienstplanungstools, die dieses, ich sag mal, es wird ja schon sehr kleinteilig durch dieses so individuell auf die Bedürfnisse des einzelnen Mitarbeitern eingehen. Das verstehe ich schon, klar. Aber es gibt Dienstplanungstools, die damit arbeiten können und das abdecken können.
Lass uns nochmal an 2 Punkten wirklich Tacheles reden. Und da versuche ich auch wirklich eine ganz klare Auskunft von dir zu bekommen.
Ja, ich gebe
Was glaubst du, wird die Branche künftig zahlen müssen? Wo glaubst du, werden in der Zukunft die Gehälter liegen, die Ausbildungsgehälter, die Einstiegsgehälter in der Hotellerie, vielleicht auch in der Gastronomie? Bleiben wir bei dem jetzigen Niveau? Weil wir letztens eine Branche haben, die nicht die allerhöchsten Gehälter zahlt, auch im Branchenvergleich, wenn ich an die Industrie denke, verschiedene andere Bereiche. Sondern wo werden wir künftig liegen? Was glaubst du?
Also wir werden unsere Löhne erhöhen müssen, da bin ich mir sicher. Ich habe auch gerade mit Professor Dr. Christian Buhr gesprochen letzte Woche. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Der mir auch erzählte, dass im Prinzip der reale Lohnanstieg bei -0,9% lag, also im Real gesehen, in den letzten Jahren. Also das ist natürlich definitiv nicht genug. Und die nächsten Tarifverhandlungen stehen ja auch schon wieder vor der Tür. Ich glaube, dass in Hamburg 7% gefordert werden wird. Das ist, da mitzugehen, ist für viele Betriebe sehr, sehr schwierig in der jetzigen Zeit, auf jeden Fall. Das bringt viele Betriebe an an seine Grenzen, auf jeden Fall. Gleichzeitig bin ich mir aber sicher, dass wir auch Löhne erhöhen müssen.
Okay, und jetzt kommen wir, du hast es ja gesagt, die Arbeitnehmerperspektive ist diese minus 0,9% real, vollkommen klar. Die Arbeitgeberperspektive ist 7% mehr Gehalt plus Personalkosten nochmal 22% drauf. Also wir haben ja eine unglaubliche Expansion der Personalkosten bei einer Absolut. Gleichzeitigen ganz, ganz schwachen Entwicklung, was netto am Ende bei den Menschen bleibt. Ja, ja, weil natürlich die Inflation und so weiter und so fort. Es heißt doch aber dann auch, dass wir, wenn wir diese Dinge finanzieren wollen, müssen Hotelübernachtungen jedes Jahr in Deutschland 10% teurer werden, weil ansonsten
ja, das fordern nicht drin. Ich meine, das kann man natürlich schlecht einfordern, aber das ist ja auch das Ziel.
Aber Ulf, wenn
du… Also du musst natürlich auch deine Raten anheben und da ist, wir wissen ja alle immer in Deutschland, dass wir im Vergleich zu anderen Ländern, sei es jetzt Spanien oder Frankreich oder Italien, sind unsere Raten viel zu günstig.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Darum geht es seit 15, 20 Jahren oder schon immer in der deutschen Hotellerie. Die Durchschnittsrate ist einfach zu gering.
Total.
Wenn du in andere Länder gehst, da ist das deutlich, deutlich höher. Und ich weiß nicht, ob in anderen Ländern dann besser bezahlt wird dadurch, aber das sollte ein Grund sein.
Also ich bin an der Stelle, es ist total schwer, euch dazu widersprechen, aber ich tue es trotzdem.
Ja.
Weil ich einfach Menschen erlebe, die sagen, weißt du was, ich fliege doch zum Urlaub machen viel lieber nach Ägypten oder in die Türkei oder weiß der Geier wohin, weil es da so viel günstiger ist, als Urlaub vor der eigenen Haustür zu machen. So, jetzt bin ich mir sicher, dass die Arbeitsbedingungen in Ägypten, in der Türkei sicher nicht besser sind als bei uns hier in Deutschland.
Das würde ich auch behaupten.
Ja, ganz, ganz sicher. Und das ist doch aber trotzdem die Alternative, die die Menschen haben. Wir können uns doch nicht vergleichen mit den Hotelpreisen von New York, wenn wir, ich weiß nicht, in Wanne-Eickel unser kleines Familienhotel haben. Und wir können es nicht vergleichen mit den Preisen, die vielleicht in Shanghai oder in Hongkong gezahlt werden.
Nein, das
wenn wir irgendwo sein. Ja. In Chemnitz, zwischen Chemnitz und Leipzig sitzen oder sonst wo.
Ja, das ist natürlich ein Spagat, den du beschreibst. Also aus der volkswirtschaftlichen Sicht und aus der Sicht eines Arbeitnehmers und aus der Sicht, die Branche attraktiver zu machen, müssen die Löhne steigen. Gleichzeitig siehst du aus der Arbeitgebersicht, wie viel, welcher Prozent des Umsatzes, und das sind ja meistens über 40% schon, an Personalkosten draufgehen und dass da nicht mehr viel Spielraum ist. Denn genau das Problem ist ja nicht, dass du jetzt zum Beispiel nur einmal wieder die Mehrwertsteuererhöhung hast und du gibst jetzt diese Prozent an den Gast weiter. Das Problem ist ja, dass alle Kostenpunkte in die Höhe schnellen und du irgendwann so viel an den Gast weitergeben müsstest, dass es eben nicht mehr machbar ist. Also das ist natürlich genau der Spagat und ich glaube nicht, dass es dafür eine Pauschalantwort gibt, weil du einfach auch schauen musst und das ist natürlich wieder diese Kleinteiligkeit, in der wir auch in der Hotellerie in Deutschland unterwegs sind, muss man sagen. Die Hotellerie hier ist so fragmentiert, dass es da nicht eine Antwort für jeden Betrieb gibt. Du musst selber abwägen, ob du jetzt ein Betrieb im Harz bist, ist vollkommen anders, als wenn du jetzt im Allgäu tätig bist und du musst schauen, was es ist, das deine Mitarbeiter hält und dich trotzdem, ich sag mal, wirtschaftlich erfolgreich bleiben lässt.
Da ist sicherlich Automatisierung, was wir vorhin kurz angesprochen haben, ein Thema, Digitalisierung vielleicht ein Thema, aber es ist ja nach wie vor so, wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen auch inflationsbedingt oder warum auch immer, stimmungsbedingt extrem aufs Geld schauen.
Ja.
Ich habe neulich ein Interview gelesen mit jemandem, der aus dem Einzelhandel kommt, der sagt es ganz klar, die Menschen sparen sich es momentan vom Munde ab. Es ist niemals so viel beim Discounter gekauft worden wie aktuell oder lange nicht mehr.
Richtig,
ist rückläufig. Geiz ist geil, ne? Ist komplett wieder da. Ja, ein Thema, mit dem wir alle unsere Probleme hatten. Und das wird ja auch letztens in der Hotellerie zu spüren sein. Ich glaube, es gibt bestimmt ein paar Bereiche in der absoluten Luxushotellerie, wo Geld eigentlich keine Rolle spielt. Aber es wird viele andere Bereiche geben im Bereich der ganz normalen Hotellerie, 3 Sterne, 4 Sterne, whatever, wo die Rate eine Riesenrolle spielt, wonach man dann auch das Hotel aussucht. Und an der Stelle vielleicht auch, gibt es da einen Tipp, was von den Fairjob-Hotels dann auch kommt, um in dieser ganz schwierigen Balance irgendwo drin zu bleiben?
Also an der Stelle möchte ich einmal kurz sagen, weil ich es einen interessanten Punkt finde, dass du ja siehst, dass die Budget-Hospitality sehr wächst, die Budget-Hotellerie. Es ist einfach ein gewisses Segment, das sich sehr erfolgreich aufstellt, das natürlich sehr stark digitalisieren und automatisieren kann. Und wir haben zum Beispiel auch die McDreams Hotels bei uns, die in München, glaube ich, jedes Haus mit 4 Mitarbeitern betreiben oder ähnliches, aber gleichzeitig 100 Zimmer haben. Also entschuldige Ralf, lieben Gruß an dich, wenn ich jetzt diese Ratio nicht ganz richtig habe, aber ungefähr so ist sie. Und diese Konzepte werden natürlich am Markt sehr gut dastehen und das Luxussegment auch. Denn dafür gibt es immer einen Markt, glaube ich, an Menschen, die natürlich dann auch nicht, das ist auch nicht immer der deutsche Reisende, ist ja auch klar, die bereit sind, dafür Geld auszugeben. Und die kommen ja in Deutschland dann noch relativ preiswert weg. Ich war gerade, eine kleine Geschichte, im Lanserhof auf Sylt. Da hat mir eine Dame erzählt, dass der Medical-Aufenthalt im Lanserhof ist im Vergleich zu den USA einfach preiswert. Die haben amerikanische Gäste, die es günstig finden. Also da musst du natürlich deinen Markt suchen und der deutsche Reisende, der jetzt, weil es billig ist, nach Ägypten fliegt, das ist auch vielleicht dann nicht die Zielgruppe. Und was du dazwischen hast, also erstmal, um da auf deine Frage zu sprechen zu kommen, geben wir einen konkreten Tipp. Ich würde sagen, ich gebe jetzt nicht einen konkreten Tipp dazu, wie du wirtschaftlich überlebst, aber ich organisiere genau zu diesen Themen, wo der Schuh drückt, Veranstaltungen für dich, um diese Themen im Expertenkreis in unserem Netzwerk zu beantworten. Und das sind ja nur, also die Veranstaltungen sind Teile unserer Maßnahmen, davon habe ich jetzt auch heute viel erzählt. Wir haben ja, ich glaube, 7 Live-Veranstaltungen, wir haben 18 virtuelle Veranstaltungen. Wir haben aber, machen natürlich auch noch sehr viel anderes, wir gehen ja sehr viel auf Messen und machen wahnsinnig viel Social Media, einen Podcast, YouTube-Talk und so weiter. Also wir geben den Häusern schon eine große Sichtbarkeit und eine Plattform, nicht nur um sich auszutauschen, auch um Sichtbarkeit zu gewinnen, um in diesen schwierigen Zeiten, und das sind mit Sicherheit keine leichten Zeiten, auch die richtigen Wege zu finden.
Wahnsinnig spannende Aussichten, teils positiv, teils vielleicht auch ein bisschen kritisch, negativ. Mit Blick auf die Uhr würde ich so langsam auch gerne zum Ende kommen wollen.
Schade, ist schön mit euch.
Danke. Bei uns gibt es am Schluss des Podcasts immer so zwei Abschlussfragen. Die eine stellt gleich der Ulf, die andere kommt von mir. Und ich würde gerne wissen, Katharina, was ist für dich die beste Motivation? Und zwar ganz persönlich, was motiviert dich am meisten?
Also mich motiviert ganz klar am meisten das Feedback unserer Partnerbetriebe. Jetzt erzähle ich euch dazu kurz was, weil das ist echt eine gute Geschichte. Mein Mann ist ja Kanadier und wie ich euch schon gesagt habe, die haben es ja auch so ein bisschen vielleicht mehr mit diesem Gefühl und dieser, ne, Wertschätzung und so weiter. Und der hat mir zum Einstieg bei Fair Job Hotel eine Motivation Box gebastelt aus einem Schuhkarton und hat gesagt, wenn es für dich stressig wird oder immer wenn du irgendwas Schönes hast, dann tust du das in deine Motivation Box. So, dass wenn du das Gefühl hast und du hast es ja eingangs so schön gesagt, du stehst vor einer zu großen Herausforderung, dann machst du diese Motivation Box auf und erinnerst dich wieder daran, warum du das tust. Und da sind wirklich ein paar Sachen drin. Jetzt könnte ich natürlich auch noch verraten, was da drin ist. Aber und
ja, also es wäre schon schön zu wissen, was da drin ist, weil jetzt nur in eine leere Schuhkartonbox zu gucken,
ja,
stelle ich mir jetzt.
Also da habe ich zum Beispiel drin ein ganz nettes Willkommensschreiben von Jörg Böckler von der Onestis AG, was ich unheimlich wertschätzend und nett von ihm fand. Da ist auch drin meine erste E-Mail von Caroline von Kretschmann, die ich persönlich großartig finde, die ja auch Gründungsmitglied ist bei Fair Job Hotels. Als auch eben E-Mails von unseren Partnern, die mir jetzt teilweise auch super geschrieben haben. Oder es motiviert mich wirklich sehr, die gesagt haben, Mensch, wir sehen, wie viel ihr reist oder wie viel ihr losmacht für uns im Moment. Wir nehmen euch ganz stark wahr. Ihr seid richtig in Bewegung, da tut sich was, das finden wir total toll. Und das freut mich. Und stark motiviert hat mich auch neulich eine Initiativbewerbung, die wir bekommen haben, von einer Dame, die der Generation Z angehört, die im Moment auch bei einem Hotel ist, die gesagt hat, Mensch, es hat so viel Sinnhaftigkeit, also dieses Thema Purpose, über das wir ja auch mal sprechen mit der Generation Z, was ihr macht. Ich habe total viel Lust, da mitzuwirken. Das ist so eine Bewegung, sagt sie, wir sind der besten Branche der Welt und sie hat auch wahnsinnig gerne ihre Ausbildung gemacht und sie will da irgendwie gerne mitwirken. Und das sind so Sachen, da kriege ich jetzt auch schon wieder eine Gänsehaut, das mache ich total, also deswegen mache ich das total gerne.
Super. Ist übrigens auch eine sehr schöne Frage, lieber Andreas, die du da gestellt hast und deswegen gebe ich dir die auch gleich noch zurück. Was motiviert denn dich am meisten?
Also als erstes, liebe Katharina, hoffe ich, dass in deinen Schuhkarton später noch ein Foto von unserem Podcast,
ja, das machen wir gleich,
da
oder?
Reinkommt und irgendwas Positives dann auch von uns da in dieser Box ist. So, jetzt hatte ich kurz ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken, über die Antwort. Tatsächlich motiviert mich, also im Arbeitsleben ist es wirklich das Team. Also ich könnte nie alleine irgendwo im Kämmerchen arbeiten. Ich brauche ein Team um mich herum, mit dem ich Spaß habe, mit dem ich fachlich diskutieren kann, wo ich mir Rat holen kann. Also das brauche ich. Das ist und ein gutes funktionierendes Team ist für mich motivierend. Und bei dir, Ulf?
Oh, Ich glaube Erfolg. Ich glaube, ich bin so ein Wettbewerbstyp. Also ich suche eine Herausforderung, ich habe Bock auf so eine Challenge und die will ich dann irgendwie auch erreichen. Und Erfolg ist, bevor ich jetzt ganz falsch verstanden habe, Erfolg ist dann nicht finanziell. Also es geht nicht darum, irgendwie dann das Riesengeld zu machen. Sowas. Aber Erfolg ist auch zum Beispiel, einen so fantastischen Podcast heute machen zu dürfen, mit dir so viele Insights zu bekommen. Das ist Erfolg, weil ich habe mir das am Anfang natürlich auch, da macht man sich ja schon Gedanken, wie wird das und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist wirklich eine ganz, ganz fantastische Episode, die richtig großartig geworden ist, auch dank dir. Und das soll jetzt noch nicht die Abmoderation werden, weil eine Frage kommt ja noch, aber es geht wirklich um Erfolg. Ja, und es ist, keine Ahnung, in meinem Sport auf dem Field geht es um Erfolg. Es geht bei mir immer darum, einfach auch Challenges rauszunehmen. Ich bin so ein Wettbewerbstyp und das ist einfach der Punkt. Es geht nicht darum, dass andere verlieren. Darum geht es mir gar nicht, sondern es geht darum, einfach was zu erreichen. Und das ist so ein Ding, keine Ahnung, das ist, glaube ich, seitdem ich angefangen habe mit Legos zusammenzustecken, ist das Thema. However, an der Stelle kommt natürlich unsere allerletzte Frage und die kriegt bei uns auch seit 4 Jahren wirklich jeder. Wenn du für 24 Stunden jemand ganz anders wärst auf dieser Welt, ganz egal wer wärst du, was würdest du in diesen 24 Stunden machen und warum?
Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, ich wusste, dass ihr diese Frage stellt, weil ich natürlich im Vorfeld jetzt schon mal 1 oder 2 eurer richtig guten Podcasts gehört habe. Und ich lag wirklich letzte Nacht so ein bisschen wach und dachte, Mensch, was sagst du denn da? Es fällt mir wirklich schwer, weil ich bin nicht so der Typ, der so jetzt so ein Musik, irgendwie so ein Künstler wahnsinnig verehrt. Oder dann dachte ich auch, ich meine, wenn man jetzt in 24 Stunden Wladimir Putin wäre, wäre natürlich toll, könnte man vielleicht einen Krieg beenden, wobei ich nicht weiß, ob das in 24 Stunden gemacht ist. Das dauert bestimmt auch. Aber dann dachte ich mir, eigentlich wäre ich gerne meine eigene Großmutter, weil die in einer Zeit gelebt hat, in der, glaube ich, unheimlich viel Aufbruchstimmung war und wahnsinnig viel Positives passiert ist, auch im Politischen. Das ist so, wenn du aus dieser Zweiten Weltkriegszeit herauskommst, und da hat sie auch, ich weiß nicht, ob auch mitgearbeitet, sie war da Übersetzerin irgendwie, ob sie gezwungen wurde oder musste oder einfach nicht raus konnte, weiß ich nicht, aber das war ihre Rolle, auch eine ganz interessante. Und dann natürlich diese Nachkriegszeit, diese Aufbruchszeit, dass du auch nochmal ein ganz anderes Werteempfinden hast, als natürlich wir heute haben, dass du auch ganz andere Bedürfnisse hast. Also ich sag mal, alles, was wir heute tun, würde ich gerne nochmal aus der Brille von damals ein bisschen betrachten. Und dann war es, wie gesagt, einfach auch so eine politisch natürlich schöne Zeit, ne? Wiedervereinigung, EU, alles irgendwie so zusammenraufen, positiv in die Zukunft schauen, oder? Wo ist das hin?
Auch ein schöner Gedanke, oder?
Ja, sehr, sehr schön.
Liebe Katharina, vielen, vielen Dank.
Ich danke euch.
Wir haben, ich glaube, für alle Hörer, viele wussten nicht, was Fair Job Hotels am Ende ist oder jetzt ist, wofür ihr steht. Ich glaube, nach diesem Podcast wissen viele viel mehr über all diese Themen. Wir haben über wertebasiertes Führen gesprochen. Wir haben über gute Unternehmenskultur gesprochen, über einen fairen Umgang innerhalb der Hotellerie, innerhalb der Hotels. Wir haben über Digitalisierung gesprochen. Und ich fand es super spannend. Ulf hat es vorweggenommen. Super toller Podcast, tolle Themen. Vielen, vielen Dank dafür. Und all die Hörer da draußen freuen uns natürlich über Feedback auf den Social-Media-Kanälen und freuen uns, dass ihr fleißig zuhört. Und vielen Dank, liebe Katharina, lieber Ulf.
Ich danke euch. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön.